Freunde des gepflegten Korbballsports, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe unseres Korbjäger-Podcasts. Schön, dass ihr dabei seid. Es lohnt sich richtig, dass ihr dabei seid, weil es gibt Redebedarf. Der ein oder andere wird es ja schon mitbekommen haben. Es war uns leider nicht möglich aus zeitlichen Gründen, dass wir uns schon früher melden. Dabei ist doch das ein oder andere passiert. Also ich habe gehört, die Mavs haben einen größeren Trade eingefädelt. Kristaps Porzingis ist nicht mehr in New York. Kyrie weiß noch nicht genau, was er im Sommer machen will. Anthony Davis weiß, was er machen will, darf aber noch nicht so richtig. Es gibt viel Drama, viel Kindergarten, viele Gerüchte. Die NFL hat sich, glaube ich, so, fand es gar nicht so cool, glaube ich, was da letzte Woche abgelaufen ist, ne, Ole?
Ein ganz kleines bisschen wirkte es, als hätte sich die NBA verschworen, um die NFL in ihrer Feierwoche einfach mal so ein bisschen aus der Aufmerksamkeit zu verdrängen. Aber, also ich weiß nicht, das Spiel gestern hat es dann irgendwie auch gerechtfertigt, meiner Meinung nach. Also das gehörte jetzt nicht unbedingt in den Vordergrund.
Nee, es war kein Leckerbissen. Also ich habe auch zur Halbzeit aufgegeben, muss ich gestehen.
Ja, ich habe irgendwann im dritten Viertel gedacht, jetzt ein Punt noch und dann reicht's. Und so eine Minute später kam der nächste Punt und dann bin ich auch ins Bett gegangen.
Nee, schön war es nicht. Aber geil wäre natürlich jetzt, wenn AD jetzt seinen Vertrag in New Orleans verlängern würde, Kyrie sagen würde, war alles nur Quatsch, ich bleibe in Boston. So nach dem Motto, jetzt nachdem der Super Bowl vorbei ist, geht in der NBA auch wieder alles seinen normalen Lauf.
Ja, ich glaube auch, das wird wahrscheinlich passieren. Und Porzingis wird zurückgetradet.
Ja, das geht jetzt natürlich nicht mehr.
Schade.
Wobei, wer weiß. Vielleicht war es auch noch nie wirklich vollendet, das Ganze. Aber ja, also ihr seht, wir haben einiges zu besprechen. Deswegen noch ganz kurz, auch der Vollständigkeit halber, die meisten hoffentlich werden es mitbekommen haben. Wir haben ja unseren ersten Teil des Bandwagons letzte Woche schon abgehandelt mit den Grizzlies. Da hat Ole über die Grizzlies gesprochen. Die Wolves fallen jetzt natürlich nicht hinten runter. Das werden wir noch machen zu gegebenem Zeitpunkt. Momentan erlauben uns die Herrschaften aus den angeschlossenen Kindergärten leider nicht, irgendwie andere Themen zu behandeln. Deswegen bleiben wir auch dabei, zumal die Trade-Deadline unmittelbar vor der Haustür steht. Das heißt am Donnerstag, ne?
Ist Donnerstag. Ja, Donnerstag, 21 Uhr.
Bis dahin dürfte noch einiges passieren und es ist tatsächlich wild. Wir werden uns das alles so ein bisschen anschauen, wie gesagt, was so vor sich ging. Wir werden auch kurz auf Dirk Nowitzki eingehen, der ja zum All-Star-Game darf, netterweise. Es wird interessant, es ist schon interessant. Ole hat mir gestern geschrieben, war die schönste Nachricht des Wochenendes tatsächlich, inhaltlich. Sogar Rüdiger hat eine neue Nachbarschaft gefunden. Rodney Hood.
Ich war ein bisschen stolz drauf.
Zu Recht. Ich habe mich sehr gefreut. Es gab einen großen Lacher hier im Süden Londons. Von den Cavaliers für Nick Stauskas, Wade Baldwin und zwei Second-Rounder geht's für den Blazers, für Rodney Hood. Finden wir gut?
Absolut. Für ihn ist es einerseits ein kleines bisschen riskant, weil die Bird Rights nicht mitgetradet werden, was die Blazers dann ein bisschen einschränkt darin mit dem, was sie ihm bieten können. Also sie müssen dann dafür Capspace benutzen, aber andererseits ist es halt sportlich eine viel, viel bessere Situation. Also dass bei den Cavs irgendwie kein NBA-Basketball mehr gespielt wird seit einer ganzen Weile.
Zählt sportliche nicht so.
Ich weiß gar nicht, wie man das nett ausdrücken soll. Also das ist natürlich für jemanden, der werdender Free Agent ist, nicht unbedingt die allerbeste Situation. Also er hat ja auch nur diese Qualifying-Offer halt unterschrieben gehabt vor der Saison. Ja. Und in Portland hat er halt die Chance, relativ viel Spielzeit, glaube ich, zu bekommen, weil auf dem Flügel ist gerade so, was bisschen Scoring-Dynamik und so angeht, halt sehr, sehr wenig vorhanden gewesen bisher. Und da kann er, glaube ich, ein bisschen was reinbringen.
Das hat so ein bisschen Tradition in Portland, ne? Dass der Flügel ein bisschen dünn besetzt ist.
Ja, irgendwie schon. Seit der Zeit, wo noch Wes Matthews und Nick Batum da zusammengespielt haben, ist das weniger geworden. Also ein Amino zum Beispiel, das ist ein guter Spieler, aber es halt hat seine Stärken jetzt nicht unbedingt damit, irgendwas mit dem Ball in der Hand zu kreieren.
Da hilft Hood, glaube ich, auf jeden Fall. Also von daher ist es schon. Also sie haben jetzt halt jemanden, der sich seinen Wurf kreieren kann, außer Lillard und McCollum. Und das war ja gerade auch in den Playoffs so ein Ding. Als die Pelicans die beiden relativ gut kaltgestellt haben, mit Holiday unter anderem, und da dann einfach nicht wahnsinnig viel kam von der Portland Offense. Und ich glaube, da kann so ein Hood bestimmt auch helfen, zumal er ja definitiv nicht so schlecht ist, wie er jetzt gemacht wurde durch die letzten Eindrücke in Cleveland. Also es hat seinem Wert schon extrem geschadet.
Und ja.
Ist jetzt auch mal wieder interessant zu sehen, wie er sich dann in einer besseren Situation macht, in einem funktionierenden Team sozusagen.
Ja, also dieses ganze Jahr, was er bei den Cavs verbracht hat, war absolut nicht das Beste für ihn. Vorher in Utah hat er ja schon gezeigt, dass er ein relativ dynamischer Scorer auch sein kann. Und also auch wenn er schon immer streaky war, er hat halt einfach einen besseren Wurf als jetzt zum Beispiel Evan Turner, der ja auch noch rumläuft bei den Blazers und der mit dem Ball in der Hand auch ein bisschen was anfangen kann, aber der halt ab einer gewissen Entfernung vom Korb absolut unbrauchbar ist. Hood kann halt immer ganz gut so ein X-Faktor sein, auch wenn er jetzt nicht der allerverlässlichste Spieler ist, glaube ich.
Ja, genau. Aber ich meine, es ist immer gut, so jemanden zu haben, der dir an einem guten Abend was bringen kann. Klar, es ist schwierig, wenn du dich nicht drauf verlassen kannst. Defensiv würde er jetzt auch nicht zwingend alles lösen, was sie so an Schwierigkeiten haben, vor allem mit den beiden im Backcourt. Aber Es ist besser als das, was sie bis jetzt hatten. Und es könnte, also ich glaube schon, dass ich positiv auswirken kann.
Ja, ich denke auch. Und also ich glaube, die Blazers sind wahrscheinlich auch immer noch trotzdem auf der Suche noch nach weiteren Verstärkungen für den Flügel. Also zum Beispiel den eigenen First-Round-Pick hätten sie auch noch anzubieten. Also wenn sie da noch ein bisschen was suchen, ich glaube, da kann schon noch was passieren in dieser Woche.
Ja, sie haben sogar alle Picks noch die nächsten Jahre, oder sie haben gar nichts weggetradet gehabt. Das heißt,
wenn ich es richtig im Kopf habe, ist das so, ja.
Es gab ja auch mal dieses Gerücht, dass sie eventuell in die Davis Sweepstakes einsteigen wollen, wobei ich sehe es jetzt nicht richtig mit dem Talentgegenwert. Nee. Wenn du die beiden Stars ausklammerst, natürlich.
Ja, aber ich sehe auch nicht, was New Orleans dann irgendwie in einem Neuanfang mit CJ McCollum will, um ehrlich zu sein. Also dafür ist er, einerseits ist da nicht mehr genug Upside vorhanden, andererseits ist er ja auch selber sowieso nicht mehr ganz jung und für mich halt kein richtiges Foundational Piece, also ein sehr guter Scorer, aber halt, weiß ich nicht.
Wobei natürlich McCollum
aufbauen würde.
Wobei er natürlich neben Holiday besser aussehen könnte als neben Lillard. Einfach weil.
Das stimmt schon, die könnten sich potenziell noch ein bisschen besser ergänzen, das stimmt.
Aber es ist natürlich, wenn du so einen Superstar hast wie Davis, willst du wahrscheinlich ein bisschen mehr Gegenwert. Aber da kommen wir natürlich später noch dazu.
Ivica Zubac, Josh Hart und eine Tüte Chips.
Aber eine kleine. Ja. Muss ich auf die Linie achten. Bevor wir diesen ganzen Wahnsinn uns genauer anschauen, gibt es ein bisschen was Erfreuliches. Wie gesagt, Dirk ist All-Star. Der 13. All-Star sozusagen im Westen. So wie Dwayne Wade der 13. All-Star im Osten ist. Also es wird ja aufgeweicht dann beziehungsweise durchgemischt, die ganzen Conferences. Aber beim Voting ging es ja um die beiden Conferences. Ist ein netter Move der NBA, wobei ich erst sagen muss, ich dachte erst so, oh Mann. Also, warum braucht es jetzt noch einen weiteren Show-Aspekt quasi? Also, wir haben ja schon diese ganzen Farewell-Touren immer jetzt mit Wade. Ich meine, Dirk ist ja gar nicht, hat ja gar nicht offiziell gesagt, dass er aufhört, aber man munkelt. Und Wade eben, Kobe damals schon, diese ganze Trikot-Tauscherei ständig. Und dachte ich mir erst so, muss jetzt nicht sein. Eigentlich, dann habe ich den Low-Post gehört mit Dirk Nowitzki, der sehr, sehr empfehlenswert ist und habe dabei gehört, wie geil es Dirk findet, dass er nochmal dabei ist, dass er mit den Jungs irgendwie so ein Wochenende haben kann, dass er nochmal Spaß haben kann, auch halt unter den mit den Besten sozusagen. Also ich meine, er ist ja sowieso dabei beim Dreier-Contest und als Coach des Team World, was auch sehr geil wird, bestimmt mit Luca, fand ihre Twitter-Konversation auch nicht schlecht.
Ja.
Was hat er gesagt? Luca meinte, Dirk soll nicht so sehr anschreien und Dirk meinte, er muss sich seine Minuten schon verdienen.
Ja.
Der war sehr schön. Auf jeden Fall, aber dann hat er eben gesagt, wie er sich darüber freut. Und dann habe ich mir so kurz überlegt, warum ich eigentlich in so banalen Dingen, also ich meine, das hat ja nicht mal einen sportlichen Wert, wirklich dieses All-Star-Game, warum ich da irgendwie so in so banalen Dingen, die mich gar nicht betreffen, meine Meinung überstülpe und dann sage, ey, ich finde das scheiße. Muss ich ja gar nicht scheiße finden eigentlich. Ja, also, und deswegen, ich freue mich sehr für Dirk. Wie siehst du's?
Ja, eigentlich ähnlich. Also, es ist jetzt nicht so, dass man das irgendwie zwingend gebraucht hätte, aber es tut auch niemandem weh, weil wie du schon gesagt hast, letztendlich ist das All-Star-Game. Es geht da um nicht wahnsinnig viel. Mittlerweile ist es auch nicht mehr so, dass irgendwie All-Star-Teilnahmen dann bei Verträgen mit reinspielen. Und ich meine, selbst wenn, das ist halt da, dass dann einfach jemand nochmal ein bisschen zocken darf, der also wird wahrscheinlich irgendwie 5 Minuten spielen, wird ein bisschen abgefeiert werden und gut ist. Also ich sehe da auch nichts Negatives dran. So, ich meine, letzte Woche, als die Reservisten bekannt gegeben wurden und man dann halt sieht, okay, Gobert ist nicht dabei. Das finde ich, sowas kotzt mich an, aber das hat ja einerseits mit Nowitzki nichts zu tun und ist andererseits auch in der Hinsicht nicht so wichtig, weil das All-NBA-Team und solche Sachen sind halt wesentlich wichtiger als das All-Star-Game, was letztendlich, also sagen die Spieler ja auch immer wieder, jedenfalls die nicht gewählt werden, dass es ein ein bisschen Popularity-Contest ist, also Wenn du halt nicht die Lobby hast, dann wirst du auch nicht zwingend reingewählt. Und von daher, letztendlich sollte man also dieses ganze Spiel einfach nicht zu ernst nehmen. Und dann ist es einfach letztendlich eine ganz nette Angelegenheit, dass sowohl Dirk als auch Wade dabei sind, um irgendwie einfach nochmal ein bisschen abgefeiert zu werden für das, was sie so erreicht haben.
Ich meine auch, je mehr ich drüber nachdenke, desto schöner finde ich es einfach, dass man so eine Möglichkeit findet, so Legenden nochmal in großem Rahmen und trotzdem schön integriert in das große Ganze zu ehren.
Ja.
Und da finde ich es eigentlich eine ganz, vielleicht ist es auch irgendwie ein Modell für die Zukunft, wenn man sagt, okay, dessen Karriere neigt sich dem Ende entgegen, dann wird er nochmal als 13. zum All-Star-Game eingeladen und dann hast du irgendwie nochmal eine schöne Möglichkeit. Gehen wir zu den Trades?
Machen wir das doch.
Ja? Fangen wir Porzingis an, würde ich sagen.
Weil, man könnte sagen, das war vielleicht der wichtigste letzte Woche.
Ja. Zumal er auch irgendwie handfest ist, ne? Kristaps Porzingis ist ein Mavs. Geht nach Dallas.
Du hättest sagen können, ein Mavs-Spieler, dann hättest du dich noch retten können. stattdessen so.
Boah. Nee, aber da war ich schon. Ich war schon ausgerutscht und war schon in der Horizontalen und konnte mich dann nicht mehr halten, leider. Deswegen muss ich dann zurückrudern. Also ich glaube, alle haben es mittlerweile mitbekommen. Die Knicks und die Mavs haben am Trade eingefädelt. Kristaps Porzingis geht gemeinsam mit Tim Hardaway Jr. und Courtney Lee Richtung Dallas. Dennis Smith Jr., DeAndre Jordan, Wesley Matthews und die auslaufenden Verträge der letzten beiden plus zwei First-Round-Picks gehen Richtung New York.
Und Trey Burke ist noch mit nach Dallas gekommen.
Ah, richtig, Trey Burke, richtig, genau. Riesending. Also ich meine, wie es so losging, also es gab ja irgendwie am Donnerstag war es, ne, gab es ja diese Gerüchte, dass Porzingis nicht ganz so zufrieden sei, hätte ein Meeting gehabt mit den Knicks und würde gern weg. Und ich glaube, gefühlt 30 Sekunden später war der Trade dann durch. Kam natürlich dann, wahrscheinlich hat man vorher schon Gespräche geführt, aber die Abfolge der Ereignisse war relativ schnell. Und krasses Ding für die Mavs, finde ich irgendwie. Wenn wir jetzt mal, ich meine, Knicks kommen wir gleich noch dazu, aber es wird nach so einem Talent suchen sie schon sehr lang.
Ich finde, der Trade, also auch wenn ich mich jetzt noch lange nicht so aus dem Fenster lehnen würde, dass ich sage, irgendwer hat den gewonnen, weil es dafür viel zu früh ist. Ich finde,
ja,
der hat aus Sicht beider Teams hat der Trade richtig Eier. Das finde ich irgendwie geil daran. Also beide Teams gehen halt ein richtig krasses Risiko ein. Und bei den Mavs, so, sie holen sich einen verletzten Spieler plus schon einiges an Millionen, die dazukommen, aber halt auch eine Upside, die sie anderweitig nicht bekommen. Also, weil ich habe es jetzt schon ganz häufig gelesen, dass die Mavs sich irgendwie ja die Chancen in der Free Agency verbaut haben. Ist klar, nur wann hatte Dallas jemals Chancen in der Free Agency? Genau. Egal wie viel Geld irgendwie vorhanden war. Und so ein Kaliber wie Porzingis, auch wenn er verletzt ist, hätten sie einfach als Free Agent wahrscheinlich nie bekommen. Auch, also ich glaube auch nicht, dass es nach Jahr 1 mit Doncic schon so weit geht, dass alle Leute sagen, ja, ich will unbedingt mit Luka zusammenspielen, ich gehe jetzt nach Dallas, wenn vorher noch nie jemand nach Dallas wollte, der wirklich ein mega hohes Profil hat. Und deswegen finde ich das eine sehr kreative und interessante Weise, halt die Free Agency auf den Trade zu verlagern und darauf zu setzen, wir überzeugen jetzt Kristaps davon, dass der Bock hat, hier zu bleiben, dass die Situation für ihn gut ist, wir bauen den wieder auf. Diese Saison ist jetzt erstmal wahrscheinlich nicht mehr ganz so wichtig, aber es geht mehr darum, ihn halt so ein bisschen an die Kultur, an die Franchise zu gewöhnen. Dann bleibt er langfristig und dann haben wir zwei Talente, um die wir das Team halt richtig geil aufbauen können. Also die sich potenziell auch richtig geil ergänzen können.
Und ich meine, das ist genau der Punkt. Dieses, also bei jedem Team geht's ja darum, wenn es um die Free Agents geht, hier Team X, Team Y soll ich sein Capspace nicht verbauen und die können das und das holen. Jedes Mal, wenn es einen größeren Trade gibt oder wenn sie ein Gehalt aufnehmen, ist diese Diskussion. Aber ich meine, welchem Team hat denn dein Capspace richtig groß geholfen? Wenn es um wirklich Verpflichtungen großer Spieler ging. Also jetzt mal mit Ausnahme der Warriors, diesem Durant oder der Lakers jetzt mit LeBron, der aber scheinbar unbedingt nach L.A. wollte. Also ich glaube, es ist die Auswahl an Teams, denen es wirklich bei der Verpflichtung von viel Talent hilft, viel Capspace zu haben, hält sich wirklich stark in Grenzen. Und ich meine, bei Dallas muss man ja auch sehen, sie versuchen es ja seit 2011 im Prinzip, seit der Meisterschaft, mit Capspace. Ja. Und mit, klar, da war dann auch die Situation eigen mit Dirk, der seinen Titel gewonnen hatte und mit diesem alternden Superstar, den du eben hattest. Andererseits finde ich, wenn man sich so ein bisschen anschaut, also wie die letzten Superstars so gewechselt sind, also Kawhi wurde getradet, Paul George wurde getradet, Kyrie wurde getradet, Anthony Davis wird wohl getradet werden.
Rodney Hood wurde getradet.
Rodney Hood wurde getradet, richtig.
Zweimal.
Also ich meine im Endeffekt,
Zweimal.
Zweimal, genau. Boogie wurde getradet. Also im Endeffekt scheint das mittlerweile der Weg zu sein, wie du großes Talent irgendwie dir heranholst.
Ja, ich meine, wir sehen ja bei dem Deal so ein bisschen den Kontrast. Also Dallas versucht es auf diese Art und Weise, weil sie für sich erkannt haben, okay, wir sind nun mal einfach nicht so die Destination. Wir haben hier jetzt, ja, wie du schon sagst, eigentlich 7 Jahre lang ungefähr versucht, dass wir, oder also die letzten Jahre jetzt nicht mehr so extrem, aber gerade 2011, 2012, 2013, 2014, da hatte man immer richtig viel Kohle. Man hatte immer ein oder zwei Hauptziele, ob das dann Deron Williams oder Dwight Howard waren, wer auch immer. Irgendwann hatten sie mal ein Meeting mit Carmelo Anthony, was irgendwie auch eine sehr lustige Sliding Doors Frage ist, also was passiert wäre, wenn Melo in Dallas gelandet wäre. Und sie haben halt erkannt, dass das für sie nicht der Weg ist. Die Knicks wiederum machen halt genau das Gegenteil. Also sie bauen halt alles jetzt darauf auf, dass sie im Sommer dann so viel Kohle wie möglich haben. Was mich dazu zu der Annahme führt, dass sie halt sehr optimistisch sind, dass mindestens Durant kommen wird.
Müssen sie ja irgendwie. Also es gibt ja auch Gerüchte, dass sie es sind. Also lass uns aber noch gleich, lass uns kurz noch bei den Mavs bleiben, oder? Dass wir das irgendwie so ein bisschen rund machen. Also ich finde auch, klar, sie haben jetzt mit Lee und vor allem mit Hardaway Jr. haben sie noch zwei große Verträge mit aufgenommen. Aber irgendwo musst du das natürlich auch machen, weil sie einfach für viel Talent, klar sind Fragen dahinter, hinter der Fitness, hinter der Vertragsverlängerung, haben sie aber relativ wenig Talent abgegeben. Also jetzt nicht, dass ich Dennis Smith Jr. als schlecht empfinden würde, nur die Problematik der letzten Wochen kennen wir ja alle. Also es gab da ja schon Tendenzen, dass es wahrscheinlich nicht weitergehen wird und dass sein Wert für die Mavs gesunken ist. Das heißt, sie haben jetzt nicht wirklich überlegt, so, boah, jetzt müssen wir den opfern sozusagen, sondern sie haben jetzt halt einen Weg gefunden, wie sie aus Dennis Smith, der für sie irgendwie verzichtbar geworden zu sein scheint, viel rausholen können sozusagen für sich. Und da musst du natürlich Verträge aufnehmen, wie den von Hardaway und Lee. Wobei ich aber auch finde, oder wobei ich mir vorstellen könnte, also klar, also gerade Hardaway, der da noch 3 Jahre Vertrag hat insgesamt, also beziehungsweise letztes Jahr ist eine Player-Option, aber nachdem diese Player-Option über knapp 19 Millionen Dollar geht, gehe ich davon aus, dass er das 2021 ist, die Player-Option, dass er die ziehen wird. Das kann dir natürlich wehtun. Andererseits glaube ich, wenn in einer kleineren Rolle, als er es jetzt in New York hatte, kann es auch zumindest dann zwar ein überbezahlter Rollenspieler, aber zumindest ein brauchbarer Rollenspieler sein für die Mavs.
Sehe ich auch.
Genauso.
Also der ist nicht so schlecht wie sein Ruf. Das ist jetzt auch nicht der allergeilste Spieler. Und also wie du schon gesagt hast, das ist für das, was er bringt, definitiv ein bisschen zu teuer. Aber es ist jetzt kein tragischer Vertrag. Und also bei Lee, erstens ist der nicht schlecht so für den für die Zwischenzeit. Und sein Vertrag läuft halt 2020 aus, genau wie der von Dwight Powell und Harrison Barnes. Das heißt, da ist ja schon wieder viel, viel weniger da. Und wenn Hardaway dann seine Option zieht, es ist nicht so, dass er dann unmöglich zu traden wäre als auslaufender Vertrag mit dann, ich glaube, 28 oder 29 Jahren. Das ist nicht so, dass man da dann garantiert drauf sitzen muss. Und wenn man dann erkannt hat, okay, Porzingis und Doncic sind der geilste Kern, mit dem jeder Oberbär zusammenspielen will. Ich glaube nicht, dass das dann auf Dauer unmöglich sein wird, für dieses Team sich mal Capspace freizuschaufeln. Also weil, wie gesagt, so viele Langzeitverträge haben sie halt einfach aktuell nicht. Wenn man dann denkt, okay, diesen Sommer vielleicht nicht, aber vielleicht den Sommer drauf, da sind schon wieder andere Möglichkeiten gegeben. Hängt natürlich ein bisschen davon ab, ob man dann Porzingis jetzt verlängern kann. Ich meine, da müssen wir auch noch kurz drüber reden, dass es dieses Gerücht gibt von wegen Qualifying Offer. Was für mich schockierend wäre, wenn er es macht. Was ich auch, also irgendwie.
Gab's noch nie, ne? Also von Spieler seiner Qualität sozusagen.
Außer wir wollen Greg Monroe als Spieler seiner Qualität bewerten, weil der dann tatsächlich ja noch so eine Art 3 Jahre Max bekommen hat in Milwaukee.
Ja, aber nichts gegen Greg Monroe, aber ich würde jetzt Porzingis noch ein bisschen vom Potenzial her zumindest.
Ganz, sehen. Ganz kleines bisschen höher einschätzen, vielleicht, ja. Nee, würde ich auch so sehen. Und gerade mit seiner Verletzungshistorie, die er jetzt schon hat, also. Vor dieser Saison hat er in 3 Jahren 60 Spiele insgesamt verpasst. Diese Saison verpasst er bisher komplett. Und es kann gut sein, dass er sie grundsätzlich komplett verpasst, halt mit dem Kreuzbandriss, dass er auch nicht mehr für die Mavs spielen wird. Und dann zu sagen, ich nehme 5 Millionen statt potenziell 150 oder so. und im ersten Jahr dann halt 5 Millionen statt 30, irgendwas in der Größenordnung 25 bis 30 wäre es halt. Das wäre schon sehr schräg und auch sehr unnötig riskant. Also deswegen, der Bericht dazu kam ja, glaube ich, von Shams und dann wenig später kam von Walsh, seinem alten Mentor und nun Erzfeind, dass es noch gar nicht entschieden ist. Mich würde es sehr wundern, wenn Porzingis im Sommer tatsächlich sagt, okay, Qualifying Offer und sonst nichts.
Das fand ich übrigens ganz interessant. Also Walsh hat ja, glaube ich, auch so ein bisschen gesagt, also er kann sich eine Verlängerung in Dallas gut vorstellen.
Ja.
Und das fand ich interessant, dass die Nachricht von Shams irgendwie wesentlich größer gemacht wurde. Also es wurde dann so im Narrativ war dann eher so, ja, er will eher, also war, ging schon so in die Richtung, er will diese Qualifying Offer unterschreiben. Und so diese Devotion-Nachricht, viel, also zumindest wie ich es wahrgenommen habe, fiel sie so ein bisschen unter den Teppich. Das hat mich ein bisschen gewundert, also weil im Endeffekt steht es 50-50 sozusagen gerade.
Das eine hat halt viel größeren Sensationswert, ne?
Ja, aber das ist genau das Problem. Also ich meine, keine Ahnung, das ist Quatsch. Wir haben nichts ist höher zu gewichten eigentlich, was die Nachrichtenlage angeht. Wir haben quasi die beiden am besten vernetzten Insider wahrscheinlich, die am meisten Exklusivinfos und am schnellsten ihre Exklusivinfos raushauen und beide sagen gewissermaßen was Gegenteiliges. Da kann ich ja nichts mehr gewichten im Endeffekt.
Ja, ich glaube.
Wenn ich jetzt gesagt hätte, zum Beispiel, er will verlängern, ist klar, dass man halt sagen müsste, er wird verlängern. Aber so kannst du das natürlich nicht machen.
Das stimmt. Dein so viel Wort wie dein Gewicht hat. Nee, Quatsch. So viel Gewicht wie dein Wort.
Mein Gewicht hat ziemlich viel Wort, ja.
Siehst du, jetzt bin ich komplett verwirrt. Aber das ist diese beschissene Trade-Deadline-Phase, die mich einfach jedes Jahr wieder komplett durcheinander bringt. Ich glaube, was man da grundsätzlich auch sagen muss, bei jeder Information, die irgendwie durchsickert, bei jedem Bericht, auch gerade wenn man sich anschaut, wie die Knicks aktuell nachtreten, so ein bisschen gegen Porzingis und ihm quasi den ganzen schwarzen Peter zuschieben, man darf nie die Sachen einfach nur ungefiltert, ah, okay, das ist die Information, das glaube ich jetzt, das so aufnehmen, sondern muss sich bei jedem Bericht, der kommt, irgendwie denken, okay, wer profitiert jetzt davon, dass diese Info rauskommt oder dass dieser Tweet genau so formuliert ist, dass das so gesetzt ist, weil einfach, ich glaube, da kommen wir bei Kyrie dann auch noch zu, aber Spieler und Agenten nutzen und manipulieren die Medien halt so heftig mit allem, was sie irgendwie lancieren und die Teams auch. Das ist, man darf da nichts von ungefiltert irgendwie auf sich nehmen, bis irgendein Trade mal offiziell ist oder bis irgendein Spieler einfach mal sich zitieren lässt oder so. Man darf da eigentlich fast nichts für bare Münze nehmen, was es echt anstrengend macht.
Macht es definitiv anstrengend, also gerade auch in Bezug auf Kyrie, weil da gab es ja schon was man für bare Münze nehmen konnte. Vor der Saison, klar, Dinge ändern sich, aber da komme ich gleich noch dazu. Ich finde aber, also in Bezug auf Porzingis finde ich auch, was du sagst, ergibt ja total Sinn, dass quasi in seiner Situation es wesentlich risikobehafteter ist, zu sagen, ich unterschreibe die Qualifying Offer. Also es kann, man lass ihn sich nochmal am Knie verletzen dann während der Saison, was bei seiner Statur, bei seiner Größe jetzt nicht... Also wir wollen es nicht hoffen und es wird auch nicht zwingend passieren, aber es kann theoretisch passieren, dann sieht schon wesentlich schlechter aus, zumal er ja auch in Dallas in der Situation landet, die ihm ja zu gefallen scheint, zumindest wenn man anderen Berichten glauben darf. Also dass er zum Beispiel mit Luca, dass er den Stil von Luca mag, wie du auch sagst, können wir gleich auch mal kurz näher darauf eingehen, dass die beiden gut zusammenpassen. Dann noch Dirk, mit dem er, glaube ich, auch trainiert hat, irgendwann mal vor.
Ja. Schon mehr
zwei Sommern oder so?
Ja, also bei diesem Africa-Game zum Beispiel, da waren die ja beide zusammen, haben auch irgendwie sich dann mehrere Shooting-Competitions und sowas geliefert und haben sich danach, glaube ich, auch noch mal so getroffen, irgendwie, sich ein bisschen auszutauschen und so. Also, ich meine, Porzingis hat das ja auch schon mehrfach gesagt, dass das halt ein absolutes Idol von ihm ist. Und ich denke, dass das schon auch eine Rolle spielen kann, um jemanden dann davon zu überzeugen, ja, Dallas ist vielleicht doch nicht so kacke. Ich meine, und Dallas ist ja nicht kacke, muss da nicht mal Steuern zahlen. Ist auch
gut. erstens das, genau. Und ich meine, das Narrativ ist natürlich auch noch schön, weißt du, so der wahrscheinlich einer der besten oder der vielleicht sogar der beste Europäer, den die Liga gesehen hat, wird von den nächsten beiden Europäern ersetzt. Wie du sagst, ich meine, Dallas ist auch als Organisation einfach nicht scheiße. Ich meine, es ist eigentlich eine gut geführte Franchise. Es hat jetzt nicht alles funktioniert in den letzten Jahren, was sie versucht haben, aber der Besitzer ist mit Leib und Seele dabei. Macht viel fürs Team. Sie haben einen guten Coach, der natürlich ein bisschen natürlich auch seine Eigenheiten hat, aber ich habe so das Gefühl, jeder richtig gute Coach hat seine Eigenheiten.
Ja.
Und von daher, es ist nicht so, dass er in eine Situation getradet wurde, bei der er erstmal schlucken muss und sagen muss, puh, ich weiß nicht. Gefällt mir eigentlich nicht.
Ja, denke ich auch. Also ich meine, so die Mavs als Organisation, die hatten natürlich letztes Jahr einige sehr negative Schlagzeilen.
Der sportliche Teil ist was
anderes und hat eigentlich einen recht guten Ruf, auch wenn sie über die, also gerade seit 2011 nicht unbedingt immer alles richtig gemacht haben. Aber wie du schon sagst, so Cuban ist auf jeden Fall ein Besitzer, der sich nicht scheut, Geld auszugeben, der irgendwie schon sehr früh damit angefangen hat, so diese ganze Franchise irgendwie zu modernisieren. Ich glaube, die Mavs waren das erste NBA-Team mit einem Privatflugzeug oder irgendwie das zweite und so. Also der sorgt eigentlich sehr dafür, dass es seinen Spielern gut geht. Und deswegen denke ich, also Porzingis ist jetzt nicht unbedingt zu den Pelicans getradet worden. Was ja auch anscheinend mal kurz, was die Knicks mal versucht haben. Also sie haben ihn ja für Anthony Davis angeboten, wo New Orleans dann aber keine Lust drauf hatte.
Die Tüte Chips war dann einfach dann doch irgendwie reizvoller.
Ja.
Aber ja, genau, aber das ist halt der Punkt. Also ich bin mal gespannt. Also und jetzt können wir vielleicht also auf das Spielerische, also so Luca und Porzingis würde ich schon gern zusammen sehen. Oder ich freue mich drauf, sie zusammen zu sehen, wenn es dann irgendwann soweit ist. Also ich meine, das ist, glaube ich, Porzingis ist schon der Spieler, der, glaube ich, hinter Luca defensiv ganz gut passen könnte und auch offensiv. Also wenn dann mal da so ein Pick-and-Roll mit den beiden gelaufen wird oder mit Luca als Ballhändler, also da gibt schon ziemlich viele Möglichkeiten.
Ja, ich denke auch. Also gerade, ich meine, es hängt natürlich alles davon ab, wie explosiv Porzingis wieder wird. Und,
klar, auf jeden Fall.
Wie seine Knie irgendwie langfristig funktionieren, aber der hat defensiv wie offensiv, glaube ich, das Potenzial, sich halt wirklich sehr, sehr gut mit Doncic zu ergänzen. Und das ist so ein Kern, um den man irgendwie gut aufbauen kann, weil die halt auch beide so vielseitig sind. Also Doncic kannst du ja im Prinzip von 1 bis 4 offensiv jede Position spielen lassen, nominell. Also kannst drumherum irgendwie so ein bisschen rumschieben, welche Größe du machst. Porzingis kannst du 4 oder 5 spielen lassen. Ich sehe ihn langfristig eher auf der 5, einfach wegen moderner NBA-Stil und so. Und dann, also um die beiden herum hast du, glaube ich, unglaublich viele Möglichkeiten, so ein bisschen aufzubauen, weil halt beide sehr gut werfen können, beide können sich irgendwie einen Wurf erarbeiten, beide haben eine gewisse Dynamik und so. Und dann musst du halt einfach schauen, welche Teile du drumherum noch brauchst. Also wenn Porzingis wieder seine volle Stärke erreicht, dann hast du einfach wirklich einen sehr, sehr geilen Ausgangspunkt, wo man dann halt sehr, sehr gezielt sich die passenden Spieler dazu suchen kann. Ich bin zum Beispiel auch sehr gespannt, wie es mit Maxi Kleber weitergeht, der Restricted Free Agent wird und defensiv mittlerweile wirklich dermaßen stark ist, dass ich sehr gespannt bin, wie der Markt für ihn aussieht im Sommer. Also für mich wäre eher so, wenn man das einfach noch weiter in die Euro-Fraktion drängen möchte, wäre das halt auch also eine sehr interessante 4 neben Porzingis als 5 zum Beispiel.
Quasi 3 Euros statt 3 Alphas, oder was?
Ja, quasi. Ja. Sie haben ja auch noch Kostas Antetokounmpo als Two-Way-Player. Vielleicht benutzen sie den irgendwann, um Giannis zu bekommen.
Weiß nicht, ja, das war doch mal, das Gerücht gab es doch letztens irgendwann mal, ne?
Dass ja, das so ja, genau. unfassbar windige Scheiße natürlich, ja, aber ja. Ich kann dir übrigens jetzt schon sagen, dass auch ich darauf schiele, Giannis Antetokounmpo zu verpflichten, wenn er dann das nächste Mal Free Agent wird.
Ja?
Ja, absolut.
Was hast du da für in die Wege geleitet, dass das funktionieren kann?
Ich habe schon mein Festgeldkonto angelegt und das wächst und gedeiht. Überhaupt gar kein Problem.
Okay, ich halte meine Augen auf. Ja, bestimmt. Also Kleber könnte ich mir da auch gut vorstellen neben dran. Und ich meine, dann mit dem Setup passen ja dann eben auch die Hardaways und Leaves und so ganz gut rein ins Konzept. Von daher haben sie sich ja im Endeffekt auch noch Spieler geholt, die sie brauchen könnten und nach Spieler, sagen wir auch oft Spieler, nach denen oft gesucht wird. Also irgendwie produktive Rollenspieler, die eine Sache ein bisschen besser können, die natürlich nicht alles können, weil sonst wären sie nämlich Stars und keine Rollenspieler. Aber, und wie gesagt, ein bisschen hoher Preis vom Vertrag her, aber ist auch nicht so schlecht. Ja, und die Knicks? Die Knicks haben jetzt Platz.
Ordentlich. Die haben
Platz. Zwei, also da die Verträge von Wes Matthews und DeAndre Jordan auslaufen, und es auch sein kann, dass die beiden die Saison nicht in New York beenden. Gab es ja auch direkt, glaube ich, nach dem Trade, gab es schon Stimmen, die beiden sehr Richtung Buyout-Markt geschrieben und gesprochen haben. Ja. Und im Endeffekt nach der Saison könnten zwei Max-Contracts nach New York kommen.
Tobias Harris und Chris Middleton sind dermaßen im Anflug, das glaubst du gar nicht.
Ja, genau. Das ist ja, also nichts gegen die beiden, das sind überragende Spieler. Wobei Chris Middleton, glaube ich, kann man fast abhaken. Also komme ich später im Kontext von mit Kyrie noch dazu. Aber ich glaube, dass ich denke, der bleibt eher, wo er ist.
Ich glaube das auch, ja. Aber das spielt ja keine Rolle, was die Leute sagen.
Nein, eben. Da gibt es viel wichtigere Geschichten. Nee, aber also im Endeffekt geht's größtenteils um Kevin Durant und Kyrie Irving. Dass New York hofft, dass die beiden sich für die Knicks entscheiden. Und ich bin gespannt. Also, sagen wir mal so, ich kann es schon irgendwie nachvollziehen, dass die Knicks dieses Risiko mit Porzingis, also jetzt wenn wir mal kurz das Zwischenmenschliche auskommen, sondern einfach das Fitnessrisiko, das jetzt gerade bei den Mavs noch nicht so, also nur kurz angerissen haben, also dass er eben viel verletzt war, dass er jetzt schwere Knieverletzungen hatte mit dem Kreuzband, dass Spieler oft nicht ganz so zurückkommen, dass man nicht genau weiß, wie er sich entwickelt, dass du ihm dann demnächst eben den Max-Vertrag anbieten müsstest. Ich kann es schon nachvollziehen, dass man sich da Gedanken macht. Und wenn dann eben noch diese zwischenmenschlichen Probleme mit reinkommen, wie man ja hört, dass er hat sein Exit-Meeting geschwänzt, er war nicht einverstanden mit der Art und Weise oder mit der Richtung, in die Franchise die letzten beiden Jahre gegangen ist, dass man sich dann irgendwie trennt, finde ich irgendwie auch konsequent, also von beiden Seiten aus, dass man sagt, okay, Freunde, irgendwie es geht nicht weiter mit uns und lieber machen wir jetzt einen Cut, als dass wir es jetzt irgendwie ewig versuchen und wir beide unzufrieden sind und beide irgendwie nicht zu dem kommen, was wir gern hätten. Wie es jetzt halt abläuft, also wie du auch schon gesagt hast, dass er jetzt nachgetreten wird, weil war auch, in welchem Broadcast war es, wo noch angemerkt wurde, dass er sein Exit-Meeting geschwänzt hat im Sommer 2017?
Gestern im MSG-Broadcast, also beim quasi hauseigenen Sender. Ich bin mir nicht sicher, ob sie es sogar auf dem Videowürfel gezeigt haben in der Halle. Aber also auch während dem Spiel hat Steve Mills dann nochmal ein Interview gegeben, wo er dann auch nochmal gesagt hat, ja, Christoph wollte unbedingt weg und wir hatten da über 8 Angebote und konnten alles Mögliche machen. Und also letztendlich, das sind ja, also so mit dem Exit-Meeting, mit den verpassten Spielen, das sind ja alles keine falschen Informationen. Man denkt sich nur immer, Ja gut, aber ihr habt ihn jetzt ja auch schon getradet. Ihr müsst euch ja jetzt eigentlich dann nicht mehr dafür rechtfertigen. Wir haben ja alle verstanden, warum ihr es gemacht habt. Also
ja.
Ich glaube, selbst bei Leuten, die irgendwie jetzt die Knicks dafür kritisieren für den Trade, ist es ja, abgesehen vielleicht von Leuten in New York, die große Kristaps-Fans waren, ist es ja eigentlich immer so, dass man sagt, okay, der Gegenwert war jetzt nicht der geilste, aber man versteht schon, warum man sich von Porzingis getrennt hat. Einfach, weil es ja persönlich schon länger irgendwie nicht gepasst hat, weil sie sich da, also auch, glaube ich, die Gespräche mit seinem Bruder, / Agenten, Giannis Porzingis, nicht immer so ganz einfach waren und sie da einfach erkannt haben, das ist nicht unser Spieler für die Zukunft. Das ist ja alles legitim, dieses nachträglich dann noch irgendwie so ein bisschen das immer wieder rechtfertigen und klarstellen und ja, wir wollten ja, aber er wollte nicht. Also das ist irgendwie, ich glaube nicht, dass sie unbedingt wollten und das ist auch vollkommen legitim, aber man muss nicht dieses Narrativ dann immer noch so die ganze Zeit verdrehen, meiner Meinung nach. Man käme auch ohne zurecht.
Man sollte ohne zurechtkommen, finde ich.
Ja.
Also ich finde einfach, man kann zu gewissen Dingen auch einfach stehen und es ist auch, wie gesagt, vollkommen okay. Es hat nicht mehr gepasst. Es gab einen Ausweg, der für beide Seiten gut war. Den hat man genommen, fertig. Also ja. Und beide Seiten haben sicherlich ihre Fehler gemacht und beide Seiten haben sich irgendwie nicht immer optimal verhalten, was, glaube ich, weltweit in den seltensten Fällen so ist, dass sich immer beide Seiten perfekt verhalten. Also von daher ist das alles überhaupt kein Problem. Ich frage mich halt dann, ob so ein Nachtreten, ob das dann nicht auch bei anderen Spielern, also vielleicht auch nicht, aber ob das nicht bei anderen Spielern vielleicht dann auch irgendwas hinterlässt, dass sie sagen so, puh, irgendwie...
Weiß ja, ich meine, sie haben es halt vor allem diese Saison bei Joakim Noah haben sie es auch schon gemacht, bei Melo haben sie es damals ein bisschen gemacht. Es ist irgendwie schon so ein bisschen der Modus Operandi, den sie da verfolgen. Und ich weiß nicht, ob sie damit dann auf die Fresse fliegen. Also bei dieser ganzen Nummer, irgendwie hat man ja das Gefühl, dass es irgendwie schon eine Zwinker-Zwinker-Zusage vielleicht von Durant oder so gibt, oder dass sie sich zumindest ziemlich sicher sind, dass es klappt. Also ist ja auch bekannt, dass Durants Berater, Business-Partner Rich Kleiman riesengroßer Knicks-Fan ist und dass es angeblich sogar die Überlegung gibt, ihn ins Front Office zu holen, um quasi Durant davon zu überzeugen, was irgendwie auch nur wieder so ein bisschen verdeutlicht, wie strange diese ganze Branche ist mittlerweile. Ich weiß nicht, irgendwie, also.
Auch so diese dritte Macht der Agenten, also die dritte Macht, die Agenten quasi, die viel stärker geworden ist. Ja. Also es gab ja damals ich glaube, Jordan, so David Falk war, glaube ich, so einer der ersten richtig krassen Agenten.
Ja, ich glaube, das war der erste richtige Power-Agent, wie man das
nennt. Genau, aber also jetzt in letzter Zeit sprießen sie echt irgendwie aus dem Boden und es ist dann auch so, also dieses Ding, sich an einen Superstar quasi erstmal zu ketten, in Anführungszeichen, und dadurch erstmal selber zu wachsen und dann irgendwie so wichtig zu werden, dass du so ein Gravitationsfeld quasi aufbaust, dass erstmal andere Spieler kommen und dann auch die Teams zu dir kommen. Das ist schon krass, wie das sich so in den letzten Jahren entwickelt hat, finde ich.
Ja, früher mussten Teams wie die Knicks nur den Bruder von J.R. Smith verpflichten, um ihn glücklich zu machen. Das war sensationell damals mit Chris Smith, die Ära.
Ja, er war aber noch Playoff-Basketball hin und wieder in New York, ne?
Einmal, glaube ich.
Immerhin. Ja. Dieses Jahr vielleicht in Brooklyn, aber...
Also einmal haben sie eine Serie gewonnen. Sie waren auch noch mal öfter in den Playoffs.
Nee, aber also KD, klar. Also es könnte natürlich schon sein, dass es da irgendwie so ein Augenzwinkern gibt, was ich auch irgendwie interessant fände. Also so dieses, da irgendwie neues, also was heißt neues Thema, so eine Traditions-Franchise, die jetzt dann irgendwie wieder einen der größten Stars hat und also wie ich es bei den Lakers auch interessant fand. Mittlerweile finde ich es gar nicht mehr so interessant bei den Lakers, weil es mir auf den Sack geht, aber gut. wahrscheinlich würde es bei Knicks ähnlich laufen, aber so vom Grundsatz her fände ich es jetzt auch nicht so falsch, auch weil sich das bei den Warriors ein bisschen aufbrechen würde, dann gäbe es so diese eine Großmacht nicht mehr und so.
Ja.
Von daher klar, aber ich meine, du hast ja vorher schon gesagt, es ist ein Move, der also von beiden Seiten einiges an Cojones verlangt. Und bei den Knicks ist es natürlich schon krass. Also ich meine, ich finde, wenn du jetzt nehmen wir mal an, anscheinend sind Spieler ja ein bisschen launisch mittlerweile und Durant denkt sich am Ende, boah, irgendwie habe ich doch nicht so Bock auf die Knicks und Kyrie kommt mit den Celtics Richtung Finals vielleicht sogar und denkt sich eigentlich sind der Jason und der Jalen und so sind eigentlich doch ganz nette Dudes und bleibt dann doch in Boston auf einmal.
Dann ja, wie gesagt, also es gibt da irgendwie so Traumszenarien, in denen nächste Saison Kyrie Irving, Kevin Durant und Anthony Davis für die Knicks spielen, weil sie den Nummer 1 Pick Zion Williamson für Davis irgendwie traden konnten. Gibt's auf der einen Seite. Auf der anderen Seite gibt's keiner will die Kohle und es gibt eine 48%ige Chance, dass selbst das Team mit der schlechtesten Bilanz in der Liga nur den Nummer 5 Pick bekommt. Es ist fast 50-50. Also ich glaube nicht, dass das vielen Leuten bewusst ist. Und dann gilt der Draft so aktuell als Einspieler-Draft. Dann kannst du mal schauen, wie viel dieser Nummer 5-Pick wert ist. Dann kriegst du irgendwie Cam Reddish. Und dann,
Aber also ist RJ Barrett auch so gefallen in den...
Schon ziemlich, ja. Ja? Also ist jetzt nicht so, dass man denkt, da laufen jetzt nur noch Blinde rum oder so. Aber ja. Es ist schon sehr klar, der Nummer 1-Pick dafür... Also das ist der eine Star und bei allen anderen weiß man es halt noch nicht so recht.
Aber Barrett war ja am Anfang... So galt der schon so auch als potenziell Nummer 1-Pick.
Also, galt mal so, aber ja, nicht das so. Ist, also ich meine, das ist allein schon wegen Hype-Potenzial, glaube ich. Mittlerweile ist der Zug komplett abgefahren, weil jedes Team, selbst die Pelicans würden ja aktuell Leute in ihre Halle kriegen, wenn sie da jetzt Zion Williamson rumlaufen hätten. Einfach weil jeder den sehen will, so nach dem Motto. Ja. Darauf kann man nicht verzichten an der 1. Und er ist aber anscheinend auch, ohne dass ich jetzt zu viel College-Basketball verfolge während der Saison, halt derjenige, der ganz, ganz klar heraussticht. Also der hat momentan, ich glaube, das höchste PER, das ein Freshman jemals hatte am College. Nicht, dass PER jetzt das allumfassende Mittel ist, aber ich meine, trifft irgendwie seine 80% aus dem Feld oder in der Richtung. Und von daher, das ist schon... Und
seine Bewegungsabläufe sind krass. Also wenn man so, was man liest und was man auch so, wenn man diese Ausschnitte sieht, wenn er irgendwie so seinen Inside-Out-Crossover dann macht im Vollsprint und weiß ich nicht.
Er sieht irgendwie so ein bisschen aus wie die Evolution von Charles Barkley. So ein bisschen. Mhm. Also, der halt bisschen größer und noch ein bisschen schwerer ist, aber halt, also die wie du schon sagst, diese Bewegungsabläufe, diese Beweglichkeit und einfach die Hops. So, der kann halt springen und sein Kopf ist irgendwie so auf der Höhe von der Oberkante des Brettes gefühlt. Das ist schon sehr, 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 sehr einzigartig. Deswegen.
Ja, ich freue mich da schon, wenn er neben Lauri dann ist. Also es wird cool.
Ja, absolut. Das ist halt jetzt wirklich der. Und auch so die reine Lotterie, weil dieser Nummer 1 Pick wird mehr wert sein als alles, was irgendwelche Teams für Anthony Davis zum Beispiel bieten können, meiner Meinung nach im Sommer. Nur man weiß es halt einfach absolut noch nicht, wer diesen Nummer 1 Pick bekommt. Das ist, wie gesagt, mit der schlechtesten Bilanz hast du 14% Chance, mit der zweitschlechtesten auch, mit der drittschlechtesten auch. Und es ist eine komplette, wie heißt es so schön, Lotterie in dem Fall wirklich.
Ja.
Also diese Reform hat das einfach nochmal ein bisschen durcheinander gewirbelt. Und das es kann sein, dass die Knicks dann wieder, wie damals, als sie 2010 ja auch ihr komplettes Team eigentlich geschröpft haben für Capspace und dann dachten, sie kriegen LeBron und Dwayne Wade und dann wurde Amari Stoudemire draus, der 50 Spiele richtig geil war und sich dann verletzt hat und nie wieder der Alte wurde. Und dessen Vertrag dann halt auch schon im zweiten Jahr aussah wie der jetzt von John Wall. Also, weil einfach ein Klotz am Bein war, den man nicht mehr los wurde. Alles möglich. Aber ich meine, dann hat man immerhin noch Dennis Smith, Kevin Knox und Frankie Smokes.
Und Alonzo Trier.
Was
wäre jetzt nicht mehr ganz so viel.
Team klingt.
Ja, also es erfordert echt schon sehr, sehr viel Mut, in Anführungszeichen, das so zu machen. Aber ich meine, ich verstehe den Weg auch. Also du hast im Sommer, du hast zwei Superstars, die dir wahrscheinlich irgendwann schon mal signalisiert haben, dass sie tendenziell schon irgendwie ein Interesse hätten, bei dir zu sein. Und wahrscheinlich viel mehr kriegst du vorher wahrscheinlich nicht. Also, wenn überhaupt, weil eigentlich dürfen sie ja vorher gar nicht reden, was natürlich
auch niemand tut. Es gibt kein Tampering. Nur bei den Lakers.
Nur bei den Lakers, genau. Nein, aber von daher, also glaube ich, ist der Weg, ist irgendwo verständlich und ist natürlich risikobehaftet. Ich bin halt mal gespannt, irgendwie, was sie jetzt auch aus dem Trade jetzt machen können, was sie aus Dennis Smith zum Beispiel machen können. Ob jetzt vielleicht David Fizdale so ein bisschen, er hat ja auch schon ein bisschen gesagt, dass er die seine defensive Arbeit irgendwie verbessern muss. Vielleicht kann er ihm da irgendwer, du hast ja auch schon mal im Pod gesagt, dass er da durchaus Anlagen hat, ein guter Verteidiger zu sein. Und was man da irgendwie rausholen kann. Natürlich hast du jetzt aber auch irgendwie so ein bisschen, du hast jetzt Smith, du hast Moutier und Frankie Smokes, bei dem sie ewig versuchen, ihn loszuwerden, nur wenn du ihn natürlich nie spielen lässt, dann will ihn halt auch irgendwie keiner.
Steht da nicht unbedingt im Schaufenster.
Nee.
Also es ist halt auch einer der schlechtesten Offensivspieler der NBA, muss man leider irgendwie aktuell festhalten, bei einem defensiven Potenzial. Ich glaube, das ist eigentlich das Einzige, was ich bei den Knicks nicht so ganz verstanden habe, dass, auch wenn sie das ja ein bisschen anders darstellen, dass es halt mehrere Berichte gegeben hat, dass andere Teams komplett perplex waren, als dieser Trade über die Bühne ging, weil sie nie davon Wind bekommen haben, dass Porzingis auf dem Markt war. Also dass letztendlich diese Verhandlungen so ein bisschen, okay, das ist das erste Angebot, das nehmen wir, dass sie ein bisschen so gelaufen sind. Oder dass man sich halt vielleicht in New Orleans gemeldet hat, hey, wollt ihr uns nicht Anthony Davis geben? Wir haben hier einen verletzten Letten, den wir euch gerne dafür anbieten. Das war nix. Und dann hat man eh schon mit Dallas gesprochen, weil sie hat Dennis Smith wollten sie ja sowieso schon länger haben. Das in New York biss man sich ja schon seit Jahren in den Hintern, dass man damals mit dem, war es der Nummer 6, ich weiß nicht mehr genau, Nili Kina und nicht Dennis Smith genommen hat. Ja. Also den wollten sie schon länger und dass der bei Dallas so ein bisschen verfügbar war, wusste man ja auch schon länger. Und dass es jetzt aber so ein bisschen so gewirkt hat, als hätten sie dann einfach eins der ersten so ansatzweise seriösen Angebote sofort genommen. Ich finde halt, also die Picks, die sie bekommen haben, die können schon einen relativ hohen Wert haben, weiß man aktuell einfach noch nicht. Es kann auch sein, dass es halt irgendwie Nummer 19 und Nummer 20 Pick dann irgendwann werden, was jetzt nicht so spannend wäre. Und dann quasi, wenn dann nur Dennis Smith und Capspace der Gegenwert ist, ist halt schon relativ wenig. Aber gut, vielleicht, also ich meine, die Knicks bewerten Dennis Smith offensichtlich auf jeden Fall wesentlich höher als ich, was ja auch okay ist.
Also seine Rookie-Saison war ja, hat man Schwächen gesehen, aber es war zumindest, man hat auch Potenzial gesehen. Und jetzt war einfach die Situation plötzlich irgendwie eine andere und hat halt irgendwie nicht gepasst. Und das muss man gerade bei jungen Spielern, die sowieso sich irgendwie entwickeln müssen und irgendwie den nächsten Schritt gehen müssen und plötzlich irgendwie mit einer anderen Situation oder anderen Gemengenlage konfrontiert sind, das kann natürlich auch nochmal zurückwerfen. Also die und keine Ahnung, wie das jetzt bei Nix läuft.
Ich würde ihn auf keinen Fall abschreiben. Also auch Frankie Smokes würde ich noch nicht abschreiben.
Ja. Also manchmal brauchst du dann einfach auch irgendwie eine Luftveränderung. Also das sieht man ja oft genug. Und von daher, vielleicht funktioniert das ganz gut und dann hast du irgendwie auch noch einen Baustein neben dem potenziellen Superstar. Also wenn du dann irgendwie, wer weiß, was dann passiert. Aber ja, ich weiß irgendwie, ich kann es mir momentan noch so schwer vorstellen, dass der Plan komplett aufgeht irgendwie.
Ich auch nicht. Und irgendwie hat man auch so das Gefühl, das ist dann wieder. Also es ist nicht so, dass sie irgendwas dafür so richtig gut gemacht hätten, sondern sie profitieren dann einfach davon, dass sie in New York sind und Leute gerne nach New York wollen und die Knicks halt eine Traditionsfranchise sind, was ja auch okay ist. Aber es ist halt ein bisschen wie mit den Lakers. Die haben jetzt auch nicht im Sommer unfassbar viel richtig gemacht, aber LeBron wollte halt gerne dahin und dann mussten sie eine Capspace schaffen, das haben sie gemacht. Und gut, also dann, ja, es ist dann schwer zu sagen, ob irgendwie ein Front Office richtig geile Arbeit gemacht hat oder ob sie letztendlich einfach nur davon profitiert haben, wo sie sind.
Ich meine, man muss zumindest so viel muss man sagen, dass sie sich einen Weg verschrieben haben und diesen Weg jetzt gehen. So.
Ja.
Also und halt stimmt. Irgendwie und da für sich auch noch ein bisschen was raus und sie haben jetzt einen Spieler bekommen, den sie gern gehabt hätten, den sie auch anders hätten haben können, aber das war ja auch noch das alte Front Office quasi um Phil Jackson. Sie haben Picks bekommen, also ist okay. Was ich ganz interessant finde in dem Zusammenhang, weil du sagst, sie haben jetzt nicht wahnsinnig viel richtig gemacht oder haben sie wahnsinnig viel richtig gemacht. Ich glaube, in einem Artikel von Tim Bontemps, glaube ich, von ESPN, wo er gesagt hat, der letzte First-Round-Pick, den die Knicks einen langfristigen Anschlussvertrag, einen Rookie-Vertrag gegeben haben, war Charlie Ward vor 25 Jahren.
Ja, das habe ich auch gesehen. Das ist schon krass.
Also, das musst du dir mal geben. Also, du hast einfach, da spricht man von Draft und Picks und wie geil das ist, aber offensichtlich draftest du dann nicht so hervorragend irgendwie. Und ja gut, es dachte natürlich all, dass Porzingis jetzt der Nächste wäre. Und aus, wie gesagt, nachvollziehbaren Gründen ist es jetzt nicht geworden.
Ja, es ist krass irgendwie, wie schnell das ist das zukünftige Gesicht unserer Franchise, das ist das Einhorn, wir lieben ihn, die Stadt liegt ihm zu Füßen zu. Er wollte auf keinen Fall hier sein, wir mussten ihn abgeben. Wir hatten gar keine Kontrolle darüber, obwohl er, Restricted Free Agent ist. Sie hatten alle Kontrolle darüber, wenn sie hätten haben wollen. Sie wollten sie nicht haben. Aber man stellt es dann halt wieder etwas anders dar.
Und das stört mich auch so ein bisschen, dass Porzingis jetzt so als Diva dargestellt wird. Also, wie gesagt, ich war jetzt bei den Gesprächen nicht dabei. Vielleicht hat er sich auch irgendwie, oder sein Bruder haben sich irgendwie nicht korrekt verhalten. Das kann natürlich sein. Aber auch so in der öffentlichen Wahrnehmung. Vorher hatte man noch nie irgendwie, also abgesehen von diesem ausgelassenen Exit-Meeting, noch nie irgendwie groß Negatives über Porzingis gehört. Also klar, so dass es manchmal ein bisschen mit seinem Bruder ein bisschen schwierig war, die Verhandlungen, aber dass er jetzt irgendwie so ein Bad Apple, wie es so schön heißt, hatte ich jetzt irgendwie nicht den Eindruck. Und jetzt wird er so ein bisschen als Diva dargestellt. Das stört mich ein bisschen vom Narrativ her. Sollte es nicht stimmen, vielleicht stimmt es, aber weiß ich nicht. Finde es einfach unnötig.
Ja, sehe ich ähnlich. Also ohne das jetzt genau bewerten zu können. Also ich hatte mit Porzingis persönlich jetzt noch nicht das Vergnügen.
Über ja, wir telefonieren regelmäßig, da wirkt eigentlich immer ganz nett.
Ja.
Nee, aber es stimmt, klar, man kann es nicht bewerten, aber ich finde, selbst wenn es so ist, könnte man es auch einfach, müsste man es nicht weiter breittreten im Nachhinein.
Ja, ich meine, im Endeffekt, das wird sich ja zeigen. Also, ob Porzingis jetzt ein Problem damit hat, wenn er quasi die zweite Geige nur hinter Doncic ist.
Mhm.
Kein Plan.
Ja.
Das können wir einfach, glaube ich, jetzt noch nicht bewerten. Mich würd's ehrlich gesagt wundern, aber dass man da so ein bisschen vor sich hin spekuliert. Ich meine, aktuell gibt's ja keine anderen Themen, über die man spekulieren kann.
Eben, und ich meine, da uns der Sport ja mittlerweile sowieso auch nicht mehr interessiert, spekulieren wir halt einfach lieber. Also es ist ja eigentlich, also, ne?
Das macht die Trade-Deadline-Phase in der NBA aus.
Ja, ja.
Ich fand es gestern Abend so erfrischend, mal wieder ein bisschen Korbball tatsächlich zu sehen. Also
mit ja, ne?
OKC Boston, was ja auch wirklich ein echt unterhaltsames Spiel so zum am frühen Abend war. Da wurde zwar keine Defense gespielt, aber dafür gab es doch echt eigentlich relativ guten Basketball zu sehen. Und das irgendwie ist das in den letzten Tagen halt wieder so komplett in den Hintergrund gedrängt worden. Fast so sehr wie der Super Bowl.
Fast gut, aber der hat zu Recht.
Der hat zu Recht.
Also im Nachhinein. Aber das Spiel hat mir auch so, das hat mir echt intensive Glücksgefühle beschert. Es hat einfach Spaß gemacht zu gucken. Also auch so, wie sich dann so Kyrie und Westbrook und George dann irgendwie so ein bisschen ja, gegenseitig irgendwie behakt haben und gekontert haben immer wieder. War schön.
Marcus Smart als Jahrhundert-Sniper.
Ja.
Eigentlich alles, genau, was das Herz begehrt.
Ja. Wundert mich eigentlich, dass er nicht beim Dreier-Contest dabei ist. Eigentlich fast eine Frechheit.
Ja. Da hat die Liga tatsächlich was versäumt.
Curry ausladen, Smart einladen, dann kämen wir der Sache schon näher. Aber nochmal ganz kurz abschließend zu den Knicks. Also ich bin gespannt, ob das funktioniert. Das Risiko ist sehr, sehr groß und sie können echt damit auf die Schnauze fallen. Vielleicht, wie gesagt, gibt es aber schon ein sehr intensives Augenzwinkern von Durant, dass er kommt. Und bei Kyrie, ich meine, der Übergang macht sich jetzt von selbst, bei Kyrie muss man halt einfach mal sehen. Also Kyrie sehe ich noch nicht so. Also ich mache jetzt einfach direkt weiter, weil wir sind ja jetzt schon dabei. Eigentlich dachte ja jeder, du sagst mal, die Wiesen, der bleibt. Vielleicht, oder der Casis Bissen, gibt es ja auch. Er hat ja vor der Saison gesagt, dass er eigentlich in Boston verlängern will, dass er Idiot wäre, wenn er aus dieser Situation flüchten würde, in Anführungszeichen, oder wenn er sich irgendwie in eine andere Situation geben würde, weil es einfach so gut ist. Wie gesagt, wir haben vor der Saison, haben wir alle gesagt, wie wunderbar Boston aufgestellt ist, Gordon Hayward zurück, die ganzen jungen Talente, die sich in den Playoffs bewiesen haben, die Tiefe im Kader, das passt irgendwie alles, lauter intelligente Spieler. So, jetzt läuft es halt nicht so. Die sind jetzt mittlerweile wieder Dritter durch den Sieg gestern, glaube ich, im Osten. Und trotzdem, ja, Kyrie hat sich schon ein paar Mal öffentlich geäußert. Über die jungen Spieler scheint er nicht so zufrieden zu sein, wie die Sache angehen. Und jetzt kam dann eben im Zuge dieser Davis-Diskussion, in der natürlich jeder gesagt hat, dass Boston das beste Paket anbieten könnte, einfach weil sie zum Beispiel Jason Tatum haben, weil sie Jaylen Brown haben, weil sie diverse Picks haben. Und dass New Orleans ja eigentlich warten sollte bis zum Sommer. Und irgendwann kam, wie geil aus der Kiste, kam die Information, dass Anthony Davis nicht, also Boston nicht als Langzeitdestination sieht, einfach weil, und das war eigentlich das Interessante, weil er nicht davon ausgeht oder weil er nicht glaubt, dass Kyrie bleibt. Das war ja so der Punkt. Musste ich kurz schlucken und dann wurde Kyrie dann gefragt und Kyrie hat daraufhin gesagt, also man sollte ihn am 1. Juli nochmal fragen und er schuldet niemandem auch nur irgendwas. Hat angeblich aber auch gesagt, also natürlich sei Boston immer noch vorne.
Ja.
Das Zitat gab es irgendwie auch. Auf jeden Fall wurde da natürlich, hat es natürlich ordentlich Öl ins Feuer gegossen, so nach dem Motto so, er hat sich jetzt irgendwie halt seine Meinung geändert. Ja, also ging mir echt, also wir haben ja auch ein bisschen geschrieben unter der Woche, diese Side-Note der Davis-Saga ging mir echt ziemlich auf den Sack irgendwie. Dir wahrscheinlich noch mehr als bekennender Kälte.
Ja, also letztendlich ist dieses, also was ich vorhin schon gesagt habe, man muss sich gerade so auf die Art und Weise, wie das durchgesickert ist oder also wie das aufgekommen ist, muss man sich wieder fragen, wer profitiert davon?
Mhm, genau.
Da sitzt ein gewisser Power-Agent, der wahrscheinlich bei den Lakers mittlerweile mehr zu sagen hat als Rob Pelinka, würde ich immer schätzen, namens Rich Paul, der ja, dem man es, sage ich mal, zutrauen könnte. Gleichzeitig ist dann halt bei Kyrie, muss ich schon auch dazu sagen, er hätte sich halt einfach wahrscheinlich vor der Saison sparen können, weil jetzt ist es halt, natürlich bietet er dann Angriffsfläche und der hat zwar komische Ansichten, aber der ist ja ein alles andere als blöder Typ, der weiß genau, was er damit macht. Also er weiß auch genau, dass er damit halt noch mehr für Panik sorgt und so. Und der Part, ja, wie gesagt, wenn es um die Verschwörungstheorie ging, den Super Bowl aus der Aufmerksamkeit zu verdrängen, okay. Aber das bezweifle ich. Ich denke halt, was übrigens auch vollkommen okay ist, dass er ein bisschen vielleicht ins Wanken gekommen ist. Also er hat sich das wahrscheinlich alles ein bisschen anders vorgestellt. Unter anderem hat er sich wahrscheinlich nicht vorgestellt, dass Gordon Hayward auch jetzt immer noch ein absoluter Schatten seiner selbst ist. Und
aber warte mal ganz kurz. Aber ganz kurz zu Hayward. Wir predigen immer, ja, da muss man Geduld haben, gerade nach so einer Verletzung. Das dauert einfach. Lass uns doch einfach mal Geduld haben.
Aber ich glaube nicht, dass Kyrie uns
zuhört. Nee, also geht es nicht nur um Kyrie, auch um alle, also auch um die Öffentlichkeit, weil jeder schon wieder Hayward abschreibt. Wird ja auch schon wieder gesagt, wie man, gab ja auch schon Fans, die sagen, wie man irgendwie Haywards Vertrag loswerden könnte. Eigentlich war es nicht abzusehen, dass er dieses Jahr so spielen wird, wie er spielt?
Ja, ich glaube,
mehr oder weniger ist natürlich,
dass es so extrem ist und also vor allem so lange dauert, hätte ich jetzt vielleicht nicht unbedingt erwartet, aber also dass es schwierig werden würde schon.
Aber du musst doch mal sehen, was da passiert ist und wie gravierend die Verletzung war und ich finde schon, also natürlich wäre es mir am liebsten gewesen, er hätte nach 2 Wochen wäre wieder der Gordon Hayward aus Utah gewesen. Aber das war einfach alles, also sich bei so einer Aktion so schwer zu verletzen, ist einfach zu gravierend, als dass du da sowohl vom Kopf her als auch vom körperlichen her nach einer halben Saison wieder drin bist, glaube ich. Also
ja, sehe ich ganz genauso. Also ich meine, schau dir Sean Livingston an, wie lange es bei dem gedauert hat, ist ja nie wieder genau die Art von Spieler geworden. Paul George hat zwar zeitweise schon wieder guten Basketball gespielt, aber bei weitem nicht auf dem Niveau, auf dem er jetzt ist. Also der wurde schon auch wirklich langfristig zurückgeworfen durch die Verletzung. Also ich sehe es genauso. Natürlich sollte man da Geduld haben. Ich finde auch nicht, dass man jetzt schon darüber spekulieren muss, wie wird man den irgendwie los, weil es gibt die Spiele, wo man erkennt, warum Hayward halt trotz allem einen großen Wert für Boston haben kann. Einfach noch als zusätzlicher Playmaker, der den Ball wirklich schnell machen kann, der halt werfen kann, der letztendlich ja wirklich alle möglichen Fähigkeiten mitbringt. So, wenn er da rein Konstanz bekommen könnte, da wäre einem ja schon mal viel geholfen. Dann ist es immer noch irgendwann das Thema, dass er irgendwann hoffentlich wieder keine Angst mehr vor Kontakt hat und auch wieder zum Korb geht und so. Aber man muss nach so einer Verletzung auf jeden Fall geduldig sein. Deswegen geht mir das auch immer ein bisschen zu schnell, dann die Leute irgendwie abzuschreiben von wegen, oh ja, da kriegt man nie wieder los, das ist alles verloren. Natürlich sieht das im Moment bitter aus, aber
ja, genau, klar. Also
ein Stück weit war es zu erwarten.
Nee, ich meine, klar, wie du auch sagst, also um nochmal zu Kyrie zurückzukommen, also ich habe dich da ja schön aus deinem Fluss gebracht, sorry.
Das ist okay, ich bin es ja nicht anders gewohnt.
Ja, gut, das stimmt, das ist meine Art. Ja. Unverschämt und skrupellos. also das Kyrie passiert ja immer, dass du dir eine Situation anders vorstellst und es kann auch sein, dass Kyrie sich das mit Hayward anders vorgestellt hat und dass du dann ins Grübeln kommst und auch wenn es mit den Jungen nicht so funktioniert und auch wenn sie jetzt zum Beispiel Brown ja wirklich gefangen hat in letzter Zeit.
Ja, Brown spielt über die letzten Wochen verdammt guten Basketball. Also auch, glaube ich, den wahrscheinlich besten, den er bisher gespielt hat, abgesehen von den letztjährigen Playoffs. Aber irgendwie wird es immer noch so dargestellt, ah ja, die Jungen sind alle scheiße. Es wird ja auch immer so geredet, als wäre Jason Tatum jetzt irgendwie eine Vollkatastrophe. Also er hat nicht unbedingt einen mega Sprung gemacht im Vergleich zu den letzten Playoffs. Das kann man nicht sagen, sondern hat eher einen kleinen Schritt zurück gemacht. Aber der Typ ist halt auch irgendwie 20. Und es ist nicht so, dass der jetzt gerade nur Scheiße zusammenspielen würde. So absolut nicht.
Ja, eben.
So sehr die mich auch teilweise frustrieren. Aber ich meine, der macht 16 Punkte im Schnitt, 45, 37er Splits. Das ist ja nicht so, dass das jetzt irgendwie dramatisch schlecht wäre oder so.
Nee, weil wahrscheinlich haben die Playoffs einfach zu viele Erwartungen geweckt. Und aber er ist natürlich jetzt auch in einer anderen Rolle, weil also eben. In den Playoffs war er die Offense oft und jetzt ist halt Kyrie. Ja. Und ist natürlich was anderes. Aber wir müssen jetzt irgendwie den Bogen finden zu dieser Kyrie-Geschichte. Also du hast ja schon gesagt, also und das ist, glaube ich, auch das, was mich am meisten gestört hat, einfach, dass eine dritte Partei in ein Team eingreift oder in eine Franchise eingreift, die natürlich irgendwie ihre Belange berührt durch diese Konkurrenzsituation um Davis. Und genau da frage ich mich, weil für wen spricht denn Rich Paul? Sollte er geleakt haben? Wir wissen ja nicht, woher diese Information kam. Aber wenn sie jetzt von Rich
Paul... Ich habe eine starke Theorie.
Spricht er jetzt für Davis oder spricht er für die Lakers?
Schließt sich ja nicht aus. Also wenn Davis gerne zu den Lakers will und Rich Paul ja nicht blöd ist und weiß, dass nicht die Lakers das allergeilste Angebot machen können und also mit den Angeboten, die sie bisher gemacht haben, machen sie sich ja eigentlich nur lächerlich und sonst gar nichts. dann ist dem natürlich daran gelegen, die Celtics so schlecht wie möglich darzustellen und also sie zu schwächen. Also ich glaube, da einfach sonst aktuell nicht so viele Teams als richtig große Konkurrenz wahrgenommen werden, ist das dann halt der Gegner, auf den man sich vor allem konzentriert. Und also diese ganzen Leaks, die da so rauskommen, auch dann das Zitat von Anthony Davis Vater und so, das geht ja schon, also das schadet ja alles sehr der Position der Celtics. Und also vielleicht ist es auch einfach so, dass Davis tatsächlich gar keinen Bock hat auf die Celtics und dass er nicht glaubt, dass Kyrie da bleibt und dass er nur zu den Lakers will. Aber die Art und Weise, wie das rauskommt, ja, es ist halt, ich glaube, man muss sich dann schon im Hinterkopf behalten, dass jetzt vielleicht nicht alles ganz so einfach ist, wie es dann dargestellt wird. Und auch nicht ganz so schwarz-weiß, wie es dann teilweise dargestellt wird.
Also, wie meinst du?
Es wird dann schnell geschlussfolgert, dass wenn irgendwie durchsickert, Davis glaubt, dass Kyrie nach der Saison weg ist, dass das dann auch schon entschieden ist, dass Kyrie auch das genauso sieht, dass er weg ist.
Ja. Ja.
Und das quasi, also die Celtics dann zusammenbringen. Ich habe mich ja selber letzte Woche drüber lustig gemacht, dass ich mich darauf freue, wenn die Big Three dann irgendwie Smart, Hayward und Horford ist und Tatum morgen auch einen Trade fordert oder so, weil es einen einfach langsam so ein kleines bisschen wahnsinnig macht. Es wäre irgendwie, ja, finde das Spekulieren und so auch lustig, aber man gerät auch manchmal an einen Punkt, wo man denkt, okay, jetzt lass es einfach mal abwarten, jetzt ist dann vielleicht die Deadline und wahrscheinlich wird nichts passieren, wenn nicht irgendwie ein total verrücktes Angebot dann noch für Anthony Davis kommt und dann warten wir einfach mal bis zum Sommer und warten mal ab, was passiert. Aber in der Zwischenzeit werden halt auch wieder dann so viele Gerüchte und Munkeleien irgendwie durchkommen, dass man sich und man muss dann immer alles so heftig aufbauschen, dass es lässt einen dann irgendwie nicht in Ruhe. Also ich musste mich Freitagabend, als ich auf dem Weg nach Hause war und dann halt die Zitate gesehen habe, die Kyrie da beim Shootaround hatte, von wegen I don't owe anybody shit und so. Ich mir auch gedacht, okay, ich kann mich jetzt darüber aufregen oder ich lege jetzt halt einfach mal das Handy weg, trinke jetzt mal mein Feierabendbierchen, ess was und mach den Abend über mal was anderes. Ich habe mir dann tatsächlich diese Fire-Documentary angeguckt, um runterzukommen. Das war großartig. Hast du die zufällig gesehen?
Welches?
Über das Fire-Festival.
Ach, auf Netflix. Die größte Party, die niemals stattfand, oder was ist das?
Ja, genau.
Ja, gesehen habe ich es noch nicht, ne.
Also wenn du vorher schon keine hohe Meinung von Ja Rule hast, danach ist sie noch nicht schlecht. Das ist großartig.
Okay.
Also
okay.
Kann ich empfehlen, war echt ganz unterhaltsam.
Ja.
Aber sowas muss man sich mittlerweile schon angucken, um runterzukommen. Das ist alles so hektisch. Ich weiß nicht. Ich freue mich jetzt dann auf die Deadline. Wenn das durch ist, dann warten wir erstmal ein bisschen ab. Und
ja gut, aber dann geht es ja eigentlich fast nahtlos weiter. Weil nehmen wir mal an, Davis wird nicht getradet, dann werden wir bis zum Sommer weiter spekulieren. Das werden weiterhin wahrscheinlich irgendwelche Dinge ans Licht kommen. Wir werden weiter spekulieren, was mit den Knicks passiert. Aber genau, ich habe mich auch mega aufgeregt die ganze Zeit letzte Woche. Also ich habe mich auch die ganze Zeit so gedacht, so, boah, alles, was so passiert ist, also Davis, Kyrie, diese ganzen Gerüchte, dieses ganze, weiß ich nicht, Kaffeesatz lesen, wo du jedes Wort irgendwie, weiß ich nicht, für bare Münze nimmst. Und wenn jetzt Kyrie gestern sagt, auf die Frage nach dem Spiel zum zweiten Mal, jetzt der Super Bowl, spielen sie am Tag des Super Bowls und so, und er sagt nur, ja, it's great for the city of Boston, und dann wird es auch gleich wieder so, ja, interessiert ihn ja nicht, er will eh nur noch weg und so, also ging mir auch.
Ja, er hat gestern auch absolut wie jemand gespielt, der keinen Bock hat auf das, auf das Team und die Saison eigentlich eh schon abgeschenkt hat und seinen Abschied schon seit Monaten eigentlich plant.
Genau, so habe ich auch, also er wirkte lustlos.
Total.
Bis desinteressiert. Aber genau, und ich habe für mich beschlossen, es gibt so viele Storylines in der NBA, ja. Also man kann sich jetzt komplett immer auf diese ganzen Gerüchte konzentrieren. Und natürlich, also müssen wir es ja teilweise tun, weil wir ja auch dann irgendwie drüber reden sollten. Aber grundsätzlich will ich mich jetzt darauf konzentrieren, also auf Teams konzentrieren, die so in Ruhe und mit Verstand was aufbauen. Also die Nuggets, die Nets, die Bucks, die Raptors, wo das Sportliche im Vordergrund steht. Und wo es nicht so um die Show geht und nicht so um dieses, ja, weiß ich nicht, Kleinkriege oder irgendwelche einzelnen Agenten oder so. Also nicht Agenten, sondern Agenden. Und natürlich dazu die Bulls, weil ein bisschen Chaos braucht jeder in seinem Leben. Sonst geht's natürlich
das,
nicht.
Das ist richtig, ja.
Wie gesagt, ich will mich auch nicht mehr, ich meine, ich mag ja diesen Sport und diese Liga eigentlich total gern und ich will mich da nicht jedes Mal drüber aufregen. Deswegen habe ich mir jetzt für mich gedacht, okay, ich werde mich mehr solchen Sachen widmen und weniger diesen großen Fanfarebläsern, die wir da gerade zwischen LA, New Orleans, New York und so haben. Und halt solchen Spielen, wie gesagt, wie den wie gestern Celtics gegen Thunder, also wenn da nur jemand so ein Matchup ansteht. Weil ich meine, es ist ja im Endeffekt, da siehst du halt wieder, also warum wir uns eigentlich für die ganze Sache interessieren, nicht, weil dieser Sport einfach unfassbar geil ist. Und nicht, weil wahnsinnig viel spekuliert wird, wer eventuell irgendwann mit wem zusammenspielt und dann noch ein krasseres Superteam bildet irgendwie. Ich meine, das sind ja nur Sekundärgeschichten.
Ja, ich weiß, was du meinst. Ich hatte das gerade, ja, Donnerstag war es, da hatte ich abends ein bisschen Zeit, habe mich hingehockt und wollte mal wieder ein bisschen einfach Spiele nachholen. Also so im Real Life auf dem League Pass einfach ein bisschen was mir angucken. Guck irgendwann kurz aufs Handy, ah, okay, Porzingis. dann ist es halt sofort wieder komplett im Hintergrund und ja. Irgendwie verschiebt sich's ein bisschen zu sehr.
Ja, finde ich auch.
Mein, und da ist wenigstens wirklich was passiert.
Porzingis fand ich auch okay. Und ich meine, man kommt ja auch nicht drum rum, dann irgendwie sich kurz damit zu beschäftigen, aber was ich halt auch krass fand, ich meine, in der Nacht von Donnerstag auf Freitag haben dann zwei Teams gegeneinander gespielt, die sich eventuell in Eastern Conference Finals gegenüberstehen oder zumindest gegenüberstehen könnten, war eher Randnotiz.
Ja, absolut.
Also und das finde ich einfach, das ist einfach eine Entwicklung, die mir persönlich einfach nicht so gefällt, aber es ist mein komplett eigener Eindruck, also aber ja, ich meine, ich finde Kyrie, wie du sagst, also der Fehler war wahrscheinlich nicht, dass er jetzt nicht fix weiß, was er machen will. Der Fehler in Anführungszeichen lag wahrscheinlich tatsächlich eher darin, dass er vor der Saison so offensiv war, wobei er wahrscheinlich in der Situation genau so gedacht hat und sich vielleicht auch nicht vorstellen konnte, wie es ist. Aber ich glaube auch, dass sich das ganz, ganz schnell ändern kann. Also ich habe es ja vorher bei den Knicks schon kurz gesagt. Also ich kann mir schon sehr gut vorstellen, dass sobald die Celtics ins Rollen kommen und es geht ja irgendwie so ein bisschen bergauf. Vielleicht, also mal ein bisschen schneller, mal ein bisschen langsamer, aber sie sind ja schon irgendwie auf dem Weg, den sie irgendwie beschreiten sollten und beschreiten wollen. Und ich meine, im Endeffekt haben wir das wahrscheinlich vor der Saison, haben wir auch gesagt, sie haben so wahnsinnig viele Möglichkeiten und so wahnsinnig intelligente Spieler, aber wahrscheinlich haben wir auch schon drüber gesprochen, es ist wahrscheinlich gerade das, was jetzt, oder könnte sein, dass es gerade das ist, was einfach viel länger dauert, um herauszufinden, was man daraus macht. Und wenn es aber am Ende funktioniert und sie dann zu den Playoffs auf einmal das Team sind, von dem alle gerechnet haben, dass sie sein können, dann kann es bei Kyrie auch ganz schnell gehen, dass er sagt, okay, Freunde, ich bleib.
Ja, ich meine, sie haben jetzt gerade 9 der letzten 10 gewonnen. Es würde mich nicht schockieren, wenn sie bald an Toronto vorbeiziehen, die nach dem überragenden Saisonstart mittlerweile doch echt sich ein kleines bisschen langsamer bewegen.
Ja.
Und ich meine, es gibt zwar natürlich auch irgendwie ein Szenario, in dem Kyrie diese Woche getradet wird und wo diese ganze Diskussion dann wieder wieder hinfällig ist, aber ich würde auch denken, dass es wahrscheinlicher ist, dass man jetzt einfach mal, wie er gesagt hat, bis zum Juli abwartet. Und also ich halte es nicht für ausgeschlossen, dass er dann gehen wird, aber ich würde jetzt auch nicht daraus schlussfolgern, dass er schon fix eine Zusage irgendwie zusammen mit Durant an die Knicks gegeben hat und auf jeden Fall weg ist oder dass er zu den Lakers geht. Ich meine, das kann ich mir grundsätzlich eigentlich nicht vorstellen, dass er das tun würde. Ja, es wird wahrscheinlich relativ viel davon abhängen, wo die Celtics dann im Endeffekt landen in den Playoffs.
Ich finde auch seine Reaktion ist auch irgendwo ein bisschen eine genervte Reaktion. So nach dem Motto, er hat jetzt auch nicht so wahnsinnig viel Bock auf diese Diskussion, diese öffentliche Diskussion.
Ja, ich meine, er hat ja vor der Saison auch gesagt, dass er diese Aussagen getätigt hat und auch diesen, er hat ja auch so einen Werbespot gedreht, wo er gesagt hat, er hofft, dass sein Trikot irgendwann unter der Hallendecke hängt im Garten und so. Er hatte da ja auch gesagt, dass er weiß, dass ihn das sonst die gesamte Saison über irgendwie so ein bisschen begleiten wird, dass ihn halt Leute wegen seiner Free Agency fragen und so weiter. Und das ist jetzt halt trotzdem passiert. Dann verstehe ich schon auch, dass man da so ein bisschen genervt reagiert. Andererseits, dieses dann quasi alles auf den Medienzirkus schieben, ist halt so leicht dann auch nicht, weil die Medien oft eher ein Werkzeug sind als diejenigen, die das irgendwie initiieren. Also natürlich gibt's auch Leute, die grundsätzlich einfach ein bisschen vor sich hin spekulieren, ohne da jetzt wahnsinnig viele Informationen einzuholen, aber Leute wie Woj oder Shams oder so, die dann da irgendwelche Geschichten berichten, die kriegen ja Input.
Es ist ja nicht so,
dass sie sich das einfach ausdenken und mal vor sich hin spekulieren. Und es geht mir dann häufig ein bisschen zu weit, wie denn einfach das grundsätzlich auf, ja, das ist ein Mediennarrativ, das ist alles quasi eure Schuld, wie das da so ein bisschen dargestellt wird manchmal.
Nee, das geht auf jeden Fall zu weit. Also da, zumal auch, zum Beispiel, wir haben ja vor kurz von Chris Middleton gesprochen. Gut, Kyrie macht sich vielleicht wirklich Gedanken, aber Middleton hat gesagt, Giannis war seine ganze Karriere hier, er hat nicht gesagt, dass er gehen will, er hat, was er gehört hat, Giannis will hier bleiben und genauso fühlt er auch. Und für sie geht es nicht darum, im richtigen Markt zu sein, sondern im richtigen Team zu sein. Und die Bucks haben alles getan, damit sie erfolgreich sein können. So, mit so einer Aussage beendest du natürlich solche Spekulationen. Andererseits kannst du so eine Aussage natürlich auch nur tätigen, wenn du weißt, was du willst.
Und ja, das, Karin, und wenn es halt gerade gut läuft. Ich meine,
und wenn es gut läuft, klar.
Wenn nächste Saison dann es bei den Bucks halt erstmal nicht so gut läuft und sie nicht an die aktuell ziemlich überragende Saison anknüpfen können, da kannst du schon die Uhr nachstellen, dass die Spekulationen wegen Giannis als Free Agent dann auch wieder aufkommen werden. Also
auf jeden Fall.
Das wird auf jeden Fall passieren.
Ging mir jetzt gerade auch, also um Middleton, der hat für sich dann einfach gesagt, ja, hat, ich möchte beim richtigen Team sein, das ist für mich das richtige Team. Und ich finde es, wie gesagt, von Kyries Seite, es ist okay. Also er hat Anfang der Saison, er hatte die Erwartungen wurden nicht erfüllt, was ich ein bisschen komisch finde, oder was ich manchmal so ein bisschen, also diese Geschichte mit, er hat LeBron angerufen, hat sich entschuldigt, weil es halt er so quasi verstanden hat, wie schwierig er als junger Spieler war. Andererseits, wenn er verstanden hat, wie schwierig er als junger Spieler war, müsste er natürlich, oder was heißt müsste, könnte er natürlich umgekehrt auch verstehen, also seine jungen Spieler verstehen. Weißt du, wie ich meine?
Ja.
Und ihnen die Zeit zugestehen und sagen, hey Freunde, okay, ich weiß, ich war in derselben Situation, ihr kommt schon noch dahin. Und
aber vielleicht verfolgt er genau deswegen jetzt diesen passiv-aggressiven Leadership-Style, den er von LeBron gelernt hat.
Möglich.
Also ich meine, auch der hat ja in Cleveland eigentlich schon seit seiner Ankunft immer wieder dann öffentlich relativ eindeutig, ohne jedes Mal den Namen zu sagen, aber relativ eindeutig dann die Spielintelligenz und die Entscheidungen der jüngeren Spieler in Frage gestellt, was dann halt Kyrie und früher noch Dion Waiters waren. Wo wir eigentlich wissen, dass man Dion Waiters nicht in Frage stellen muss.
Nein, niemals. Also weder seine Ernährung noch sein Spiel.
Das ist richtig.
Nee, also ich frage mich ja, was dieser Stil der Führung wirklich bringt. Also klar, LeBrons Teams haben Erfolg gehabt, zu einem sehr, sehr großen Teil auch einfach wegen seines Könnens. Aber irgendwie so ein bisschen, es war schon immer so ein bisschen sehr viel Drama und irgendwie habe ich manchmal so den Eindruck, ich weiß nicht, welche Spieler es so richtig weitergebracht hat persönlich. Kyrie zum Beispiel hat es weitergebracht scheinbar. Aber es ist auch, ich habe es wurde schon auch sehr, sehr viel verbrannte Erde hinterlassen bei Spielern.
Ja, hätte ich auch gesagt. Und also bei der Franchise ja sowieso.
Aber bei der Franchise auch, genau. Also gut, Miami ist was anderes, weil jetzt mit die Bosch-Geschichte halt, ist halt, also
ja,
ist natürlich beschissenst möglich gelaufen, sowohl für Bosch als auch für die Heat. Da würde ich es jetzt gar nicht so sagen, zumal auch, weil sich ja dann Eric Spoelstra emanzipiert hat als Coach und so. Aber jetzt bei Cleveland, ja, war jetzt nicht so gut. Aber ja, mein Gott, vielleicht versuchst Kyrie auch so ein bisschen als Druckmittel zu verwenden. Ich weiß es nicht. Die Spekulation ist halt echt total hinfällig. Also momentan. Also es ist halt, man kommt jetzt zu keinem Schluss, außer er wird getradet.
Das ist richtig.
Also von daher, was tun wir hier?
Ja. Ich glaube auch, also es passiert halt einfach mal, dass Leute ihre Meinung ändern. Dieser Werbespot, wenn er dann tatsächlich gehen sollte, hätte dann irgendwann so ein bisschen die Wirkung wie diese eine Werbung von Paul George, ich glaube mit Gatorade, die über Jahre lief, wo er den Game-Winner trifft und sich dafür dann abfeiert und er einfach noch nie in seinem Leben den Game-Winner getroffen hatte. Was sich diese Saison endlich geändert hat.
Also das ist korrekt. Zu spät. Ja, eben. Also vielleicht geht Kareem, kommt dann wieder und dann wird sein Trikot unter die Hallendecke gezogen. Kann auch sein.
Alles möglich.
Aber was hältst du so von dem Zitat von Anthony Davis Vater, also jetzt, um mal die Celtics-Geschichte weiter zu drehen quasi, weil, also Zitat war ja, dass er nicht will, dass eigentlich sein Sohn nach Boston geht und will, nach allem, was die Celtics, also ja Thomas angetan haben, der ja nach dem Tod seiner Schwester direkt in den Playoffs gespielt hat, trotz seiner Hüftverletzung in den Playoffs gespielt hat. Und dass es halt, und dann gab es ja auch dann auch Gerüchte, dass es halt schon in der Liga auch die Runde macht und dass sich einige Spieler Gedanken machen, ob sie für so eine Franchise spielen wollen. Was hältst du davon, von der ganzen Geschichte?
Ja, ich könnte es ehrlicherweise nachvollziehen. Ich habe das damals schon gesagt, dass es natürlich irgendwie eine sportlich absolut sinnvolle und richtige Entscheidung war. Also ich meine, gerade wenn man schaut, wie es halt bei Isaiah Thomas danach gelaufen ist, kann man das ja nur umso mehr sagen. Es war mies. Also natürlich. Es war echt für Thomas, der in den Playoffs halt über seine, also erst seine Schwester verloren hat, sich dann verletzt hat und dabei noch weitergespielt hat und die Verletzung damit viel, viel schlimmer gemacht hat. Den dann zu traden, das war schon ein absolut eiskalter Move. Also es gab immer dieses diese Aussage über Danny Ainge, dass der sogar seine Großmutter traden würde, und da hat er halt seine Großmutter getradet sozusagen. Also da hat er das absolut wahr gemacht. Und wenn das jemanden davon abhält zu sagen, ich will nach Boston, ich könnte es ehrlicherweise verstehen. Also es wäre jetzt nicht etwas, wo ich sagen würde, das ist kein legitimer Grund. Also ich meine, letztendlich ist es sowieso überall ein Business, aber das war schon eine sehr, sehr heftige Version von Business.
Deswegen. Es wurde, das Menschliche ist halt komplett weggefallen.
Ja.
Aber was wäre passiert, umgekehrt, wenn die Celtics es nicht gemacht hätten und hinterher irgendwie rausgekommen wäre, was natürlich niemals rauskommt, wenn hinterher rauskommen wäre, dass sie die Möglichkeit gehabt hätten, Kyrie zu bekommen, wenn sie Thomas abgegeben hätten? Also, aber gut, das ist sehr, sehr viel Spekulation, sehr, sehr viel, was wäre, wenn, aber also ich finde, ich bin da absolut bei dir. Menschlich war es unter aller Sau, eigentlich.
Ja.
Und isoliert betrachtet hat Davis Vater auch recht. Ich weiß, ich tue mich halt schwer. Ich meine, du musst ja, wahrscheinlich war Danny Ainge genau in der Situation. Also, weil er sich gedacht hat, okay, ich habe jetzt hier diese Möglichkeit, aber irgendwie, also ich kann mir nicht vorstellen, dass Danny Ainge so eiskalt ist, dass er diese Geschichte nicht mit einbezogen hat in seine Überlegungen. Aber was machst du in der Situation? Also du hast quasi, und im Prinzip weißt du, dass du du kannst in eine bessere sportliche Situation für dich kommen, weißt aber gleichzeitig so, boah, das ist sehr, sehr grenzwertig für diesen Typen quasi, der jetzt gerade wirklich alles quasi für uns geopfert hat. Ich glaube nicht, da gibt es ja kein richtig oder falsch. Du kannst, egal was du machst irgendwas falsch. Und in dem Sinne hat es jetzt halt Ainge menschlich quasi falsch gemacht, was eigentlich immer der schlechtere Weg ist. Irgendwie. Aber keine Ahnung. Also ich finde, man kann sowohl Ainge verstehen, als auch solche Gedankenspiele, wie du sagst. Also das Spiel dann sagen, boah, will ich nicht unbedingt.
Für die Franchise war es die richtige Entscheidung von Ainge damals. Und ich weiß nicht, ob ihm dann, wenn er Thomas bezahlt hätte, was er halt eh nicht wollte, und dann irgendwann durchgesickert wäre, ja, man hätte Kyrie haben, dann wären ihm wahrscheinlich die Celtics-Fans auch aufs Dach gestiegen, weil es halt einfach dann die falsche Entscheidung gewesen wäre. Andererseits, ich finde, es ist schwer zu trennen, weil ich würde auch nicht sagen, dass er damals was falsch gemacht hat. Also er hat, wie gesagt, eigentlich das Richtige gemacht, aber es hat halt dabei sehr, sehr schlechtes Karma gesammelt. Also, Und wenn dieses schlechte Karma dazu führt, dass Davis dann nicht kommt, wobei man dazu sagen muss, also Davis Vater hat ausdrücklich gesagt, das ist nur seine Meinung und jetzt nicht die von seinem Sohn, und er weiß es nicht. Er ist nur der Meinung, es gibt keine Loyalität in Boston.
Ja gut, aber dann sind wir da an dem Punkt, die gibt's nirgendwo.
Nee, gibt's auch nicht.
Aber auf beiden Seiten nicht. Aber wie gesagt, ich bin bei dir. Also mir wäre es auch wesentlich lieber, wenn wir in allen Bereichen des Lebens mehr Menschlichkeit hätten und weniger harte Business-Entscheidungen. Es ist eigentlich, wie gesagt, ich finde, es ist einfach eine Situation, die man gar nicht irgendwie abschließend bewerten kann. Irgendwo.
Ja, also man wird keine Lösung finden, die einen da jetzt wirklich zufriedenstellt. Weil es halt, also es ist halt einfach passiert. Es war für die Franchise die richtige Entscheidung. Es war für Isaiah Thomas eine Entscheidung, die ihn, also gerade mit der Verletzung und so, halt unglaublich viel Geld gekostet hat, wahrscheinlich seine Karriere gekostet hat. Und was will man sagen? Also ja. den Cavs hat es damals dann auch so ein bisschen ihre Saison gekostet.
Aber ja, auf jeden Fall. Gut, aber das war die Entscheidung der Cavs dann, zu sagen.
Ja.
Aber stimmt, und wahrscheinlich hast du dann auch irgendwie Karma-Punkte gesammelt, wie du sagst, oder halt keine Karma-Punkte gesammelt, negative Karma-Punkte gesammelt, einfach weil du dich dafür entschieden hast. Und es ist auch verständlich, wenn jetzt ein Spieler deswegen sagt, also es ist auch okay, wenn jetzt ein Spieler wirklich für sich sagt, nee, ich möchte das nicht, weil es war einfach dann zu extrem, kann ich das auch nachvollziehen. Diese Davis-Geschichte allgemein bringt ja in L.A. schon langsam ein bisschen Unruhe rein. Ne? Also es gab ja mittlerweile auch ein Angebot. Sollten wir vielleicht mal, wir haben uns ja vorher so ein bisschen, ja, drüber lustig gemacht, aber es gab ja wohl dieses Angebot, Lonzo Ball, Kyle Kuzma, Michael Beasley, Rajon Rondo und zwei First-Rounder, ne?
Einen nur.
Einen First-Rounder. Ja, ist für mich so ein bisschen, wie wenn du jetzt auf dem Flohmarkt so ein Game-Worn Will Chamberlain-Trikot findest und sagst, ich gebe dir ein 20 dafür. Also jetzt ja. Vielleicht ein bisschen
übertrieben. Aber den Statistikbogen, den Original-Statistikbogen von seinem 100-Punkte-Spiel.
Ja.
Oder so.
Ja.
Also, ja, für 10er kannst du haben.
Ja.
Also das wäre für mich auch was, wo ich anstelle der Pelicans einfach gelacht und aufgelegt hätte, weil es halt einfach Das ist schon, eigentlich ist das eine Frechheit.
Ja, also soll jetzt die ganze, soll jetzt weder Lonzo runter machen, noch Rondo, noch Kuzma, aber es ist halt einfach, ich meine, wir sprechen halt von Anthony Davis. Und dann Anthony Davis zu wollen und dann den wahrscheinlich immer noch wertvollsten möglichen, das wär, möglich, möglicherweise wertvollste Asset behalten zu wollen, also Brandon Ingram, und irgendwie anders die ganze Geschichte verschiffen zu wollen, kannst du natürlich so machen, aber ist halt irgendwie, weiß ich nicht. Würde mich als abgebendes Team eher dazu verleiten, zu sagen, wisst ihr was, Freunde, dann halt gar nicht. Also wenn wir so anfangen, dann...
Ja, als ich dieses Angebot gelesen habe, habe ich mehr denn je gehofft, dass Denver oder Toronto irgendjemand sagt, okay, scheiß drauf, was der uns jetzt signalisiert. Wir haben 1,5 Jahre, um ihn irgendwie von uns zu überzeugen, und wir hätten diese Saison eine Chance auf den Titel, wenn wir den jetzt holen. Deswegen gehen wir jetzt all in und holen uns den. Einfach damit die Lakers mit dieser Strategie da jetzt, also weil das einfach nur frech ist. Das ist so, es ist, selbst wenn man alle Assets, die sie haben, zusammenpackt, also die Jungspieler, so Ball, Kuzma, Ingram, ein oder zwei Picks, Hart, von mir ist noch Zubac, dann ist es nicht das Jahrhundertangebot. Es ist ein ganz gutes Angebot, aber es ist jetzt nicht unbedingt das sogenannte Godfather-Offer, das man irgendwie nicht ablehnen kann, wo jetzt irgendwie ein sicherer Star dabei ist oder ein sicherer Top-Lottery-Pick. Also was haben sie halt überhaupt nicht anzugeben oder anzubieten aktuell. Aber dann selbst davon halt irgendwie nochmal so weit runter zu gehen und Rondo und Beasley zu bieten, einfach nur irgendwie so als Salary-Cap-Filler, gar nicht irgendwie gar nicht darauf eingehen, dass die Pelicans ja auch noch ein paar Scheißverträge haben, die sie gerne loswerden wollen. Das ist, ja, das hat mich einfach nur genervt, weil das ist irgendwie so diese, so ein bisschen dieses Lakers-Gebaren von wegen, ja, wir kriegen den doch eh. Also gebt euch mal mit dem zufrieden, mit den Krümeln, die wir euch hier hinwerfen. mehr habt ihr eh nicht verdient, so nach dem Motto. Das fände ich halt kacke. Das fände ich deswegen echt irgendwie verdient, wenn die Raptors meinetwegen diese Woche noch einsteigen und sagen, hier, ihr kriegt Siakam, ihr kriegt Anunoby, ihr kriegt vielleicht Valanciunas plus 2 Picks und runter. Ich meine, Siakam ist aktuell ein besserer Spieler als die Leute, die Lakers anbieten können. Vielleicht reicht es, vielleicht auch nicht, aber es ist dann für mich ein besseres Angebot als das, was die Lakers machen, also da gemacht haben, viel besser.
Also finde ich auch. Also genau, was du sagst, diese Arroganz eigentlich, mit der sie da rangehen, das stört mich auch. Deswegen sage ich auch, habe ich jetzt mittlerweile wesentlich weniger Spaß, dass die Lakers wieder relevant sind sportlich. Einfach weil das ist so eine, keine Ahnung, gefällt mir einfach auch nicht so gut. Ich meine, man muss halt auch sagen, ich meine, diese ganze Geschichte, so ein bisschen Unruhe kommt halt langsam rein. Ich weiß nicht, ob man das jetzt direkt verbinden kann, aber ich meine, jetzt LeBron ist zwar zurück, aber jetzt gab es ja am Wochenende die Auseinandersetzung zwischen Bill Walton und Michael Beasley. JaVale McGee war's, oder?
Da hat sich LeBron ja auch wieder selbst geschont. Also.
War auch so ein Randaspekt. Natürlich schont man sich dann wieder gegen die Warriors. Warum? Ich meine, das sind die Spiele, ja, wir reden immer drüber, die Regular Season ist irgendwie ist so langweilig und das sind viel zu viele Spiele. Und dann gibt's aber mal irgendwie, ich meine, das ist sehr LeBron nicht der Erste, haben wir schon ganz oft, dass ausgerechnet in den Top-Spielen dann, irgendwie in den Primetime-Spielen wird dann der geschont oder der geschont. Aber Scheiße, Mann, wegen diesen Spielen verfolgen wir die Liga. Eigentlich das gibt's doch nicht. Das, ja, und natürlich hat er 40 Minuten gespielt und er muss schon irgendwie schauen, dass sein Körper alles gut, aber irgendwie, keine Ahnung. Ich will einfach wieder mehr Sport sehen und weniger bla bla.
Das ist schön, wie man dir diese Frustration immer mehr anmerkt.
Ich komme auch nicht weiter, weißt du, so in meiner. Es ist einfach nur so ein tiefer Ärger in mir. Aber wie gesagt, ich konzentriere mich jetzt auf die anderen Teams, deswegen. Nee, ja. Aber. Also wie gesagt, diese Aktion da haben sich anscheinend nach dem Spiel ist recht laut geworden. Michael Beasley nannte und nennt Bill Walton anscheinend sehr gern Bro.
Das kann ich mir irgendwie sehr gut vorstellen.
Ich kann es mir auch sehr gut vorstellen, ja, aber es ist natürlich auch keine optimale Basis in einer Coach-Spieler-Beziehung irgendwie. Da sind wir natürlich wieder bei dem Punkt, was vor der Saison alle gesagt haben, Luke Walton sei zu jung als Coach. Spielt aber Basketball, keine Ahnung.
Michael Beasley wird schon seine 3-4 Dübel vor jedem Spiel rauchen und dann sieht der Coach halt auf einmal aus wie ein Bro. Der denkt wahrscheinlich auch, dass er mit ihm zusammenspielt.
Ja, das könnte sein. Also. Warum ist der im Anzug auf der Bank schon wieder verletzt, oder was?
Wo tut's diesmal weh, Bro?
Ja. Das ist schon. Oh man, never seen you on the floor. Ja, keine Ahnung, was ich kann sowas immer schwer einordnen. Also ich glaube, das, was ja so eine Erzählung danach irgendwie das Hauptding war, dass einfach, wieso es schon wieder nach draußen gedrungen ist. Also ich glaube, ich meine, sowas, dass man
sich. Ja, innerhalb von 20 Minuten, ne?
Genau, dass man sich irgendwie, dass man aneinander gerät, gab es ja schon überall. Also ich meine, Kurt Raymond haben da, glaube ich, ein Patent drauf und es irgendwie passiert regelmäßig. Aber irgendwie, weiß ich nicht. Warum wird so viel geleakt?
Das ist immer eine Frage, wer davon profitiert. Also, wie gesagt, es ist immer, hilft es dann in dem Fall noch mehr dabei, Walton schwach aussehen zu lassen? Wahrscheinlich.
Vor allem
möchte
dieses
irgendjemand, dass Walton nicht dauerhaft Coach ist bei den Lakers? Könnte sein. Vielleicht jemand innerhalb des Teams? Möglich. Ich meine, man weiß es nicht. Man will jetzt ja auch nicht irgendwie Leuten was unterstellen, aber also, dass das so schnell und dann vor allem so detailliert, also dass wirklich alles so punktgenau, im Prinzip wird ja dann in diesen Berichten steht ja teilweise drin, wo die Leute gestanden haben, welche Pose sie eingenommen haben, ob sie nackt waren, was weiß ich. Das steht ja alles immer mit drin, gefühlt, so jedes Detail. Man fragt sich dann schon jedes Mal, so wer hat jetzt was davon, dass das so detailliert rauskommt? Es haben vielleicht mehrere Spieler einfach kein Interesse mehr daran, dass Walton derjenige ist, der da die Entscheidung trifft. Wer weiß.
Kann sein. Man weiß nicht, man wüsste jetzt nicht genau wer. Wie gesagt, man sollte jetzt auch nichts unterstellen. Aber es ist so ein komisches Drama. Kann man Luke Walton als Coach einschätzen? Gäbe es eine bessere Lösung für die Lakers?
Also, nachdem ich teilweise gehört habe, dass Jason Kidd gehandelt wird, als jemand, der noch während der Saison das übernehmen könnte, dachte ich mir, okay, die Kreativität scheint sich irgendwie in Grenzen zu halten. Vor allem,
Mark
das
Jackson
ist auch jemand,
auch.
Der... Ja, Mark Jackson ist ja auch bei Clutch. Das muss man noch dazu sagen. Während dem Warriors-Lakers-Spiel hat er ja irgendwie darüber geredet, dass dieses Angebot von den Lakers so gut wäre. Wo man sich halt auch dachte, hast du das Memo gerade von deiner Agentur bekommen? Oder was redest du denn da? Ja, das ist schon... Also diese... Wie verwoben das irgendwie alles miteinander ist, ist teilweise schon sehr, sehr unterhaltsam.
Ja.
Aber ja, das ist dann natürlich das geilste Angebot ever, wenn man
Klar.
irgendwie arbeitet.
Ja,
aber um auf deine Frage zurückzukommen, ich glaube, bei Lakers-Fans gibt's relativ, also mit denen ich mich so unterhalte, gibt's relativ viel Frustration irgendwie mit den Rotationen von Walton. Das ist nicht unbedingt immer der kreativste Stil, den sie spielt. Und also bei einigen der jüngeren Spieler bleibt halt, glaube ich, bisher so ein bisschen eine Entwicklung aus, die man vielleicht so ein bisschen dem Coach zuschreiben könnte, also dass da bestimmte Schritte nicht erreicht werden, aber ich weiß nicht, ob man das schon so detailliert wirklich bewerten kann, einfach schon, weil diese Saison so komplett anders ist als die letzte, so mit LeBron halt ein vollkommen anderer Faktor reingekommen ist, der dann jetzt wiederum fast genau einen Monat ausgefallen ist, wo man dann wieder irgendwie alles umschmeißen muss.
Ja.
Ich finde es Also bei den ganzen Schwierigkeiten, die Lakers haben, finde ich es nicht so leicht, das jetzt irgendwie dem Coach zuzuschreiben. Aber letztendlich, ich meine, wenn er den Lockerroom nicht hat, dann wird er halt früher oder später auf jeden Fall da raus sein. Die Frage ist dann nur, ob Kidd derjenige ist, der da dann auf einmal alle einnordet, der jetzt auch nicht unbedingt den allergeilsten Ruf irgendwie in Milwaukee hatte. Ja,
nur Freunde hat er doch gehabt in Milwaukee am Ende.
Und in Brooklyn auch.
Ja. Ja, das finde ich, aber da denke ich mir auch wieder, wenn ich die Organisation anschaue, also ich meine, einen viel komplizierteren Lockerroom kannst du doch auch fast nicht zusammenstellen, oder?
Nee, ich meine, das haben wir auch schon im Sommer gesagt, dass der die Zusammensetzung des Teams, gerade so mit den abgehalfterten Veteranen, die da noch so geholt wurden, schon ja ein sehr großes Spannungspotenzial irgendwie hat.
Ja, eben. Und dann, ja gut, klar, natürlich ist der Coach dann immer das schwächste Glied in der Kette. Naja, aber ja, ich würde da gerne die Entwicklung abwarten und dann, aber mal schauen, ob es diese Entwicklung geben wird oder wie sich das. Ich meine, es ist halt auch einfach so viel in der Schwebe bei den Lakers. Also allein jetzt, wie gesagt, durch diese Davis-Geschichte, wer bleibt, wer geht. Also ich bin auch mal gespannt, wie sich das auf die Jungen auswirkt. Klar, Lonzo ist jetzt verletzt. Ingram hat ja, glaube ich, erstmal ein 36-Punkte-Spiel rausgehauen, nachdem es die Trade-Geschichte oder das Trade, den Trade, die Trade-Forderung gab im Endeffekt. Der eine beflügelt den anderen vielleicht nicht, keine Ahnung, muss man mal sehen, wie sich es auf lange Zeit entwickelt. Ich meine, das Ding ist ja, bis Donnerstag, wenn nichts passiert, dann haben wir die ganze Geschichte, zieht sie sich in den Sommer und dann ist der Ausgang schon auch offen. Ne? Also, Ich meine zum Beispiel, nehmen wir nochmal kurz, um zurück auf Boston zu kommen, nehmen wir mal an, Kyrie bleibt und verlängert. Dann wäre ja quasi, wenn wir jetzt mal Davis Vaters Zitat ausklammern, wären die Boston, die Celtics ja theoretisch wieder eine interessantere Destination für Davis.
An sich.
Nach also allem, was man gelesen hat bis jetzt.
Nach allem, was irgendwie ihm direkt zugeschrieben wird, ist er irgendwie eh auch keine spezifische Liste mit Teams oder so rausgekommen. Ich glaube, die Begründung, warum es ein, also Boston nur ein Rental wäre, wäre nach seiner Logik, dass halt er nicht glaubt, dass Kyrie da bleibt.
Ja, das war
genau. Wenn der wiederum aber natürlich da verlängert, ist dieses Thema ja hinfällig.
Ja.
Kein Plan. Also ich weiß nicht, was in dem vorgeht. Ja. Wenn er und Klatsch sich als Ziel gesetzt haben, dass er bei den Lakers landet, dann wird das halt passieren. Ob das dann nächstes Jahr passiert, diese Woche passiert oder 2021 passiert.
Ja, 20, oder?
Ja, genau, 2020 passiert. Das können wir dann mal schauen. Aber also ich würde jetzt auch noch nicht davon ausgehen, dass alle anderen Teams keine Chance mehr haben. Also allein schon, weil es halt die Möglichkeit gibt, anderthalb Jahre lang jemanden noch davon zu überzeugen, dass die eigene Organisation vielleicht sogar noch ein bisschen besser oder seriöser mit etwas weniger Zirkus und etwas mehr Fokus auf das Spiel selbst geführt wird als die Lakers. Wer weiß.
Ja, zumal der Davis eigentlich bis jetzt auch nicht den Eindruck erweckt hat, als wäre er die allergrößte Rampensau.
Nee, ich finde es sowieso dafür, dass das einer der, er wird zwar überall als Top-5-Spieler bezeichnet, ist er für mich, wie gesagt, nicht, aber als einer der auf jeden Fall besten Spieler der Liga. Man weiß ja über seine Persönlichkeit eigentlich fast nichts. Also weil der auch nicht groß was preisgibt. Man kennt halt diese bescheuerte Braue und weiß, dass er sich da einige Slogans hat irgendwie trademarken lassen, aber ansonsten weiß er fast nichts über ihn. Der ist ja und hat gleichzeitig auch nicht diesen komischen Roboterruf, den Kawhi hat. Sondern ist irgendwie einfach jemand, der so ein bisschen unbeschriebenes Blatt ist. Ich weiß aber nicht, wie sehr das von ihm forciert wird.
Ja, klar. Aber deswegen hat es mich auch so ein bisschen überrascht. Also so diese Wucht der Trade-Forderung und diese Art und Weise, wie es jetzt gerade irgendwie in der letzten Woche alles gelaufen ist. Also ich meine, wir können da natürlich viel über Agenten reden, aber der wird jetzt nichts tun, ohne dass die sich absprechen.
Nee, natürlich.
Also deshalb, ja, wir spekulieren weiter und sind weiter gespannt, oder? Gibt's noch irgendwas wahnsinnig Wichtiges zu der Lakers-Sache zu sagen, was du loswerden wolltest?
Ich glaube nicht. Ich überlege aber, ob ich mich irgendwann demnächst mal für ein Praktikum bei Rich Paul bewerbe, einfach.
Influencer
oder was? Ich möchte da mal Einblicke gewinnen.
Ja.
Ich find's tatsächlich
Strippenzieher.
Interessant, wenn man das so ein bisschen kontrastiert mit dem Vorgehen von Agenten, das so ja letztendlich davor stattgefunden hat. Also für mich ist gerade seit LeBrons Rückkehr nach Cleveland irgendwie so ein kleines bisschen neues Zeitalter, was Spielereinfluss, Spielermacht und so angeht, angebrochen. Und also die Rolle, die Klatsch da spielt, ist, glaube ich, relativ groß.
Mhm.
Und ich fände es, also ich werde mich nicht wirklich bewerben, aber ich fände es sehr interessant, da mal über ein paar Wochen einfach so genau den Einblick zu bekommen, ohne das jetzt zu bewerten oder so, sondern einfach mal so rauszufinden, wie da so ein Tag aussieht. Ich finde das irgendwie extrem faszinierend.
Es ist auch sehr, sehr interessant und faszinierend. Wobei, ich finde ja mit der Spielermacht, ja, stimmt schon, also es hat nochmal zugenommen, aber diese ganz, um es mit Pep Guardiolas Worten zu sagen, Top-Top-Spieler, die hatten schon immer sehr, sehr viel Macht.
Sie haben ihn aber also, jetzt vielleicht MJ ausgenommen, wobei, ja, eigentlich nicht MJ ausgenommen, sie haben ihn selten so extrem und flächendeckend eingesetzt, wie das jetzt passiert. Vor allem jetzt tut es ja irgendwie gefühlt jeder. Früher waren das halt, also Wilt hat seinen Wechsel zu den Lakers erzwungen. Kareem hat damals gesagt, New York oder LA, ich will hier nicht bleiben, und hat einen Trade erzwungen. Aber ansonsten war schon die Machtbalance schon eigentlich immer deutlich mehr bei den Teams.
Hast du recht, Wenn du es von der Seite siehst, stimmt. Wenn es aber wiederum, aber so diese Gefahr, was mir oft sagt, dass so dieses Geschäft, in dem die Teams mit den Spielern machen, was sie wollen, das hattest du bei den Top-Top-Spielern noch nie. Also ich meine, wir reden ja nicht umsonst darüber, dass in den 80ern, 90ern die ganz Großen immer bei ihren Teams geblieben sind. Also Talent wird nicht gegen seinen Willen getradet im Endeffekt. Das meine ich eher damit. Weißt du, was ich meine? Wenn du es aus der Seite betrachtest. Also dass halt eben gerade dieses Talent eben nicht wie Ware hin und her geschoben wird, also ganz oben. Einfach weil du es dir nicht leisten kannst oder noch nie leisten konntest, wenn du mal so ein Spiel hattest wie Davis jetzt zum Beispiel, den einfach so abzugeben, nur weil du jetzt gerade irgendwie, weiß ich nicht, schlecht geschlafen hast oder so. Und ja, ich meine, dieses, wenn wir Macht der Spieler, wenn wir Macht der Spieler reden, ich meine, dieses, das bleibt halt oben quasi. Also bei den oberen 10.000, dieses, weiß nicht, das Luke Ridnour-Phänomen, das wird sich nie klären. Bis dahin wird die Macht, glaube ich, niemals durchsickern. Also dass halt
das Rollenspieler... Stimmt. Also auch wenn Marquise Chris natürlich mittlerweile auch einen Trade fordert, ja, das interessiert natürlich keinen. Ja gut, einen
Trade fordern kannst du immer. Also, aber keine Ahnung, wenn zum Beispiel DJ Augustine einen Trade fordern würde und sage, ich will nur nach Toronto, dann bewegt sich da wahrscheinlich relativ wenig.
Also, das ist halt... Wobei es irgendwie ziemlich geil wäre. Ja. Das wäre ganz witzig, wenn das mal jemand einfach mal ausprobiert, was dann so passiert.
Ich meine, vielleicht
wenn jetzt Nick Stauskas signalisiert, ja, bei den Cavs will ich nicht bleiben, ich möchte unbedingt zu den Raptors.
Ja, vielleicht würden sich die Raptors denken, na, stimmt eigentlich, wir geben, könnte funktionieren. Nee, aber das meine ich eher damit.
Fragezeichen.
Stauskas? Stauskas? Ja, die Kings könnten mal wieder zuschlagen eigentlich. Nee, aber das meine ich damit. Also das halt irgendwie, du hast natürlich recht, dass das die Strippenzieher quasi im Hintergrund oder die Spieler die Topspieler viel breiter gefächert irgendwie mittlerweile Einfluss ausüben und viel klarer sich positionieren können, wo sie hingetradet werden wollen. Das stimmt auf jeden Fall. Da hast du recht. Aber so, genau. Bis Donnerstag haben wir noch Zeit. Was passiert noch, glaubst du? Oder worauf schaust du besonders?
Conley?
Ja.
Ich glaube, da kann ganz gut noch was passieren. Jetzt gibt's ja den Bericht, dass die Jazz da versuchen, was zu machen.
Die sind uns durchgerutscht, ne, letzte Woche. Als Traumdestination für Conley.
Ja, ich meine, es ist wegen der finanziellen Verpflichtungen auch nicht ganz easy, aber sportlich würde es mir schon sehr gut gefallen, also weil es halt einfach gerade offensiv schon absolut ein Upgrade gegenüber Rubio wäre. Defensiv sind beide ungefähr gleich stark. Rubio vielleicht sogar ein ganz kleines bisschen besser, aber also auf jeden Fall beides gute Point Guards in der Hinsicht. Conley ist halt gerade abseits des Balles wertvoller, weil er ein besserer Shooter ist. Und das könnte fehlt, Utah in dieser Saison schon nochmal einen kleinen Schritt nach oben erlauben. Die Frage ist halt, ob sie sich trauen, dieses längerfristige finanzielle Engagement einzugehen. Also sie müssten dazu halt, Rubio ist ja ein auslaufender Vertrag. Man könnte halt bei Favors gucken, der sowieso nicht mehr die allergrößte Rolle spielt aktuell. Mhm. Exim wäre noch so ein Fragezeichen. Das ist vielleicht auch wegen jünger und talentierter noch interessanter für die Grizzlies. Aber mal schauen. Also ich könnte es mir ganz gut vorstellen, den Deal. Was meinst du?
Bin ich bei dir. Also als ich gelesen habe, fand ich, das war echt so ein Aha-Moment. Also wo ich mir gedacht, stimmt eigentlich. Mhm. Also warum sind wir da oder warum bin ich da nicht drauf gekommen? Finde ich auch von der Konstellation her ziemlich interessant. Also jemanden, der, ich meine, Rubio ist ja schon ein sehr, sehr gut orchestrierender Point Guard, der auch ein sehr, sehr gutes Auge hat. Aber Conley, glaube ich, so wie du ja auch immer sagst, der so dieses Gefühl hat, wann er wem den Ball geben muss und der so ein bisschen die Fäden einfach ziemlich sicher in der Hand hat. Also das fände ich schon bei den Jazz, denen ja immer nachgesagt wird, dass sie in der Offense da so ein bisschen Probleme haben. Einfach, dass die Offense sehr, sehr statisch und sehr, sehr einfach auszurechnen ist. Fände ich so jemanden schon nochmal schon interessant, also zumal auch mit seinem Shooting Offball.
Das wäre halt eine nette Entlastung für Donovan Mitchell.
Auf jeden Fall, was ihm ja auch gut tun würde. Ich meine, die Jazz sind auch wieder auf einem guten Weg. 12-5 jetzt im neuen Jahr. Also, wobei man
auch
sagen muss.
Also, Mitchell ist ja zuletzt auch absolut überragend. Ja. Aber, also, gerade dann irgendwie auf Playoff-Serien hinblickend wäre es schon gut, halt einfach noch jemanden Erfahrenes zu haben, der halt sehr gut darin ist, für sich und andere zu kreieren und der halt seine Würfe einfach relativ verlässlich dann auch trifft.
Ja. Und ich meine, gerade bei, was du vorher auch gesagt hast, langfristiges Geld, muss man, sind wir auch wieder an dem Punkt, an dem wir mit den Mavs schon waren. Also, was bringt den Jazz großer Capspace?
Ja.
Mit Blick auf große Free Agents, also.
Laut Zach Lowe schielen sie auf Tobias Harris, aber auf den schielen, glaube ich, auch noch ein paar andere Leute und ob sie den dann bekommen könnten, ist halt.
Klar, ja, vielleicht klappt's, ja. Ja, aber, ja. Nee, stimmt auf jeden Fall. Also von daher, ich fände es sehr interessant, war natürlich auch so, ich habe jetzt irgendwie bei Donovan Mitchell, der ist ja auch auf Social Media relativ aktiv und da hat er auch so ein bisschen seine Super Bowl Party gefilmt. Und da Ricky Rubio war eben da und dann haben sie halt irgendwie, dann hast du halt so gesehen, wie sie so interagieren. Da habe ich mir auch gedacht, ja, irgendwann redet dann auch mal, also wir sind dann auch ganz schnell in diesem Geschäft, also dann traden wir den für den und das ist ja spielerisch und so. Irgendwie sind es vielleicht auch Freunde, ne? Die sich nicht so gern trennen lassen. Also das ist halt irgendwie auch ein Punkt irgendwie, wo ich mir dann echt so dachte, okay. Also ich habe mir jetzt gerade die letzte Stunde Gedanken gemacht, wie geil ich es fände, wenn jetzt Conley da stehen würde, aber vielleicht findet Mitchell das geiler, wenn der Rubio ist irgendwie. Also rein zwischenmenschlich, was ja irgendwie auch ein Faktor ist.
Klar. Es wär auch total weird, Gasol und Conley nicht mehr in einem Team zu sehen, weil die halt auch eine absolute Bromance
Auf jeden
seit
Fall.
vielen Jahren zelebrieren in Memphis.
Auf jeden Fall. Und mit der ganzen Sache trotzdem sehr, sehr angenehm nüchtern umgehen, finde ich.
Ja,
Auch Gasol, der jetzt
ja.
gesagt hat, also klar belastet es einen und klar macht es einen irgendwie nervös und man weiß nicht, was passiert, aber andererseits ist es legitim und es ist auch irgendwie eine Chance, was Neues und so. Also es ist halt irgendwie mal ganz erfrischend zu lesen. Kann ich noch ganz kurz einen Timeout nehmen, wenn wir gerade dabei sind, wie es weitergeht? Geht auch schnell.
Na klar,
Also auch wenn wir jetzt schon
Sekunde.
länger dabei sind, aber.
Das Schlimme ist, ich muss ja noch zur Arbeit.
Ja, eben, ich ratte auch runter, dann hast du mich auch durch.
30 Sekunden oder 2 Minuten?
Ey, mach mal die 2 Minuten, aber es werden keine 2 Minuten.
Läuft.
Also, wir haben ja, wie gesagt, worauf wir noch achten vor der Trading Deadline. Und natürlich achte ich auf die Bulls, weil alle sind available, bis auf Lauri und Wendell. Also sogar Levine und dann. Aber die Bulls wollen natürlich entsprechenden Gegenwert. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit ist jetzt nicht so hoch, dass einer der beiden geht. Es ist interessant in der Hinsicht, dass sie eventuell zu dem Schluss kommen, dass Chris Dunn nicht der Point Guard der Zukunft ist für sie. Was angesichts seiner Allergie für Freiwürfe und Dreier gar nicht so schlecht ist. Also als Backup vielleicht gut, aber vielleicht erster Point Guard nicht. Von daher bin ich mal gespannt, was in Chicago noch passiert bis zum Donnerstag 21 Uhr und schicke meine Spieler damit wieder zurück aufs Feld. Oder zu Suicide, je nachdem.
Sehr gut. Finde ich legitim.
Gut.
Die Bulls sind jetzt zwar nicht unbedingt das Team, auf das ich am meisten achten werde, aber
Weil du,
irgendwer wird sich Jabari Parker schon anlachen.
wenn du wüsstest, was Guard Packs noch in der Hinterhand haben.
Tja.
Auf einmal ist nämlich Anthony Davis in Chicago. Würdest du?
Da war jetzt schon mehrfach zu lesen, dass er da absolut gar keinen Bock drauf
Ja,
hat.
weil er war ja noch nicht da. Wenn
Das
er
stimmt.
erstmal, da, gib ihm mal 1,5 Jahre. Ja?
Wenn er die Magie erstmal
Ja, ja,
erlebt,
ja.
mit Zach LaVine zusammen zu
Ja.
spielen.
Nach seinen ersten mal 3 Suicides und Push-Up-Sessions ist er heiß.
Ja.
Aber würdest du, sag mal ehrlich, also aus Pelicans Sicht, Carter und wenn es Nummer 1-Pick wäre?
Ich dachte, Carter ist nicht verfügbar.
Ja, wenn bei Davis vielleicht schon.
Aber nee, reicht mir nicht.
Ne? Auch mit Nummer 1-Pick
Also.
nicht, auch wenn Zion wäre.
Doch, dann schon.
Siehste?
Wahrscheinlich.
Siehste?
Da ist noch ein bisschen hin.
Ja.
Also bevor du Zion
Ja,
im
aber
Namen der Bulls irgendwem anbietest,
es gibt ja
soll ich mal ein
Dinge.
bisschen erfahren.
Es gibt ja Dinge, also. Da hat man so ein Gefühl und es geht schon sehr Richtung Tatsache. Und damit das,
Ja, okay.
deswegen, so ist es da bei mir. Sind wir am Ende, oder?
Hättest du als Bulls hättest du nicht lieber Zion Williamson 8 Jahre unter Kontrolle statt Anthony Davis? Frage ich mich.
Schon Anthony Davis ein Jahr, meinst du?
Ja.
Naja, sagen wir so, in dem Zustand, in dem sich die Bulls momentan befinden, was Coaching, Front Office und auch Mannschaft angeht, ist wahrscheinlich Zion Williamson die bessere Variante, weil langfristigere Variante, hast du schon recht. Weil die
Der
Wahrscheinlichkeit,
ist
dass er.
vielleicht auch nicht jedes Jahr mindestens 20 Spiele raus.
Gut, aber das kann man ja noch nicht sagen, wie sich das
Und hat nicht
entwickelt.
diese bescheuerte Augenbraue.
Ja, gut, aber die könnte ich wegsehen. Das wäre da. Wobei, vielleicht je öfter man sie sieht, desto schwieriger wird es auch. Man weiß es nicht. Aber du hast schon recht. Also die Wahrscheinlichkeit, dass Davis sich da wirklich binden würde, da muss schon viel passieren, dass sich das noch in eine gute Richtung dreht. Zumindest schnell in eine gute Richtung dreht. 3 Jahre, dann läuft's aber. Bis dahin. Gut, genug Bulls. Es reicht. Sorry, Leute. Ich werde versuchen, mich zu zügeln.
Haben's Verständnis.
Das war's, oder? Für heute jetzt.
Ich glaube auch, ich
Ja.
muss nämlich tatsächlich los.
Ja, das, ja, stimmt. Ich muss auch noch ein bisschen was machen. Dann vielen Dank fürs Zuhören. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Wir hoffen, es war okay, was wir so geredet haben über Trades und Nicht-Trades und Gerüchte und dergleichen. Und ja, wenn es euch gefallen hat, schaut oder hört gern wieder rein und sagt es weiter. Hinterlasst uns Rezensionen auf iTunes, schreibt uns an über Social Media und wir hoffen, dass wir uns kommende Woche wiederhören. Mal schauen, wer bis dahin wo gelandet ist oder nicht gelandet ist, was es wieder für Gerüchte gibt. Und in diesem Sinne, genießt euren Abend, euren Tag, euren Morgen. Reingehauen.
Reingehauen.